Our yoga instructor challenged us to find inner peace. I found it faster than anyone. After 4 seconds, I stood up and screamed, "I found nirvana! I win!" They asked me to leave. I guess they don't respect winning. Bet365 does, though. New customers get $365 in bonus bets just for betting $10. Namaste, losers. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Einen wunderschönen ersten Advent, meine Damen und Herren. Wünschen wir hier vom Stahlberg-Doppelpass. Schön, dass Sie da sind. Schönen Morgen. Sonntag, 11 Uhr. Zeit, über die Bundesliga zu sprechen. Und das Ganze aus dem Airport Hilton in München. Und ehrlicherweise gibt ja nichts Schöneres als diese Sonntage nach dem großen Spiel BVB gegen Bayern. Aki Watzke hat das ja trefflich formuliert. Das ist das Spiel mit den beiden Clubs, die mit Abstand die meiste Strahlkraft in Deutschland haben. Wer das nicht erkennt, der sollte mal zum Augenarzt gehen. Müssen wir nicht, weil wir haben es erkannt und wollen über dieses Spiel sprechen. Da war eine Menge drin. 1:1 am Ende ist es ausgegangen. Zwei Trainer, die sich schätzen, die sich gegenseitig zum Punktgewinn gratulieren. Der BVB geht in Führung durch Gittens und Musiala gleicht aus. Am Ende 1:1. Remis im Topspiel. Jungstars drücken dem Spiel den Stempel auf. Und wir schauen nach Leipzig. Da ist die Situation viel schwieriger. Nachdem man erst so der große Bayern-Verfolger war in dieser Saison, hat man jetzt 6 Spiele ohne Sieg, 5 Niederlagen, ein Unentschieden. Außerdem in der Champions League alles verloren. Und jetzt zu Hause im eigenen Stadion 1:5 gegen Wolfsburg verloren. Die Krise also immer schlimmer. Droht Rose das aus. Auch darüber sprechen wir heute in diesem Stahlwerk Doppelpass mit einem Mann, der im Fußball alles erlebt hat, auf den wir uns hier immer sehr, sehr freuen. Herzlich willkommen, Trainerlegende Felix Magath. Darüber. Was ist das?
Das ist mein Tee.
Der Tee ist schon dabei.
Ja, selbstverständlich. Ich bringe meinen Tee jetzt lieber mit.
Weil? Kein Vertrauen zu dem Tee, der hier angeboten wird bei uns?
Doch, doch. Der war auch schon gut.
Okay. Ich hatte ja Sorge, dass Sie gar nicht kommen. Der HSV sucht einen Trainer. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht schnappt uns der HSV den Felix weg.
Also erstmal hätte das keine Rolle gespielt. Ich hätte meine Zusage trotzdem eingehalten.
Ah, sehr gut.
Aber der HSV ist halt sehr beschäftigt. Insofern sucht, glaube ich, noch.
Die spielen nachher um 13.30 Uhr. Aber vielleicht sprechen wir auch noch ein bisschen über den HSV. Ich will Ihnen und unserem Publikum mal vorstellen, wer heute mitdiskutiert, wer in der Runde sitzt. Ich freue mich sehr über den unter anderem Podcaster Munir Zitouni. Hallo. Dann ist der Fußballchef der Bild-Gruppe bei uns, Christian Falk. Hallo, Christian, guten Morgen. Der Ressortleiter Sport bei RTL, Ivo Ristic ist hier. Hallo, Ivo. Und natürlich unser Doppelpass-Experte, Stefan Effenberg. Hat die Leute offensichtlich wieder bestochen. Aber jetzt könnt ihr gleich nochmal ausrasten, denn meine liebe Kollegin Katharina Kleinfeld ist hier mit der Frage.
Schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir wollen uns um die Frage der Woche kümmern. Und da geht es in diesem Fall überraschenderweise nicht um den Klassiker von gestern Abend. Nein, wir kümmern uns um RB Leipzig und Marco Rose. Denn wenn man sich da nochmal dann den Ticker angeschaut hat, sofern man das Spiel nicht gesehen hat, hat man gedacht, huch, Was war da denn bitte los? 1:5 hat RB verloren gegen den VfL Wolfsburg und damit gleich zwei Negativrekorde aufgestellt. Einmal die höchste Heimniederlage in der RB-Bundesliga-Historie und auf der anderen Seite jetzt auch schon wettbewerbsübergreifend, nämlich 6 Spiele in Folge, die längste Sieglosserie der RB-Geschichte. Und das, obwohl, wir erinnern uns alle noch mal ein bisschen zurück, vor ein paar Wochen, da hieß es noch, bester Bundesliga-Start aller Zeiten. Also da ist einiges im Argen und im Kreuzfeuer der Kritik natürlich ganz schnell der Trainer Marco Rose. Und das, obwohl der immer noch der RB-Trainer mit dem besten Punkteschnitt in der Bundesliga ist, muss man auch noch mal an dieser Stelle erwähnen. Trotzdem, wir wollen mit Ihnen diskutieren. Wie sehen Sie das? Muss bzw. wie lange kann RB Leipzig noch an Marco Rose festhalten? Da hätten wir Antwortmöglichkeit A, RB muss sofort handeln, auch wenn RB-Sportchef Schäfer jetzt noch mal gesagt hatte, zusammen werden wir den Turnaround schaffen. Das heißt, Antwortmöglichkeit B wäre, das Pokalspiel am Mittwoch gegen Frankfurt muss abgewartet werden. Oder Sie sagen, Antwortmöglichkeit C wäre das, was ich präferiere. Rose ist weiter der richtige Mann. Gerne einmal online oder am Telefon, am Dopafon mitmachen, durchklicken, durchrufen. Dann sind Sie Teil des Doppelpasses.
Also, danke schön, Katharina. Das ist die Frage der Woche und später auch Thema bei uns in der Sendung. Aber natürlich fangen wir an mit dem Topspiel. Sebastian Bernsdorf hat genau hingeschaut.
Des einen Leid, des anderen Freud. Der längst als Kopfballungeheuer bekannte Musiala rettete die Bayern in Dortmund, weil Innenverteidiger Süle ausgenockt von Sanés Freistoß plötzlich fehlte im Abwehrzentrum. Und der Torschütze freistehend seine bemerkenswerte Kopfstoßtechnik zelebrieren konnte. Der verdiente Ausgleich aufgrund der überlegenen zweiten Hälfte, nachdem die Dortmunder die erste dominiert hatten. Gittens von Leimers Fehleinschätzung und Kims falscher Orientierung profitieren konnte beim Führungstreffer. Des einen Freud, des anderen Leid. So gesehen eine ausgeglichene Partie, in der die beiden Torhüter ausbügelten, was die Abwehrreihen durchflutschen ließen. Wie gesagt, ein leistungsgerechtes Remis. Die Bayern bleiben ungeschlagen, die Schwarz-Gelben immerhin zu Hause ohne Niederlage. Doch ihre Mienen verrieten sie. Denn so harmonisch und herzlich das Miteinander nach Abpfiff auch war, in Dortmund wissen sie eines ganz genau. Dieses Unentschieden bringt den BVB keinen Schritt weiter.
Stefan, oder aus deiner Sicht doch irgendwie? Einfach nur, weil ja, du siehst, du hast so ein Spiel offen gestaltet gegen starken FC Bayern.
Ja, das wird sich schon einen Schritt weiterbringen. Jetzt vom Ergebnis, natürlich wollten sie das Spiel gewinnen, aber da steht der FC Bayern München gegenüber, die in der zweiten Halbzeit schon dominant waren. Es ist ein leistungsgerechtes Unentschieden, denke ich mal. Bayern kann damit sehr gut leben, Dortmund kann gut damit leben, so würde ich es mal bezeichnen. Sie haben nicht verloren, die Dortmunder. Und von daher ist das, glaube ich, für beide Teams absolut in Ordnung.
War das eigentlich ein Spiel, was auf dem Niveau war, was das so verspricht? Bayern, Dortmund, Dortmund, Bayern?
Das ist immer unterschiedlich, was man sich davon verspricht. Aber es war aus meiner Sicht ein gutes Spiel. Ich bin grundsätzlich ja kein Freund, die Taktik zu hoch zu bewerten. Insofern, ja, war es ein Spiel, wo die Mannschaften,
taktisch, oder?
Ja, die Mannschaften haben erste Halbzeit die Dortmunder sehr gut gegen den Ball gespielt und haben aber trotzdem ja nicht so richtig viele Torchancen erarbeitet. Und die Bayern waren halt in der ersten Halbzeit ein bisschen zurückhaltend. Insofern war es kein hochklassiges Spiel, aber es war ein ordentliches Spiel.
Wie haben es denn, weil wir ja gesagt haben, das bringt den Dortmundern nicht so viel, wie haben es denn die Bayern gesehen? Christian, du warst ja im Stadion, hast hinterher auch Interviews geführt. Wie geht man mit diesem 1:1 aus diesem Spiel raus beim FC Bayern?
Man hat schon gemerkt, die Mannschaft war enttäuscht. Man hat ja gemerkt, die wollten bis zum Schluss, wollten die ja gewinnen. Im Gegensatz zu den Dortmundern, was mich wirklich sehr verwundert hat, bei der 5 Minuten Nachspielzeit ging erstmal ein Stöhnen über die Ränge, die ganze wollten nur einen Schlusspfiff scheinen, hat auch nur noch runtergezählt. Also da war schon die Angst vom Verlieren viel, viel größer. Und bei den Bayern hat man halt gemerkt, die wollten da 3 Punkte holen. Es ist jetzt nichts passiert. Sie haben noch einen komfortablen Vorsprung. Aber das ist, glaube ich, der Unterschied, was diesen beiden Mannschaften momentan ausmacht. Die Bayern wollen immer gewinnen Und die Dortmunder sind schon mit dem Unentschieden glücklich, obwohl sie eigentlich aufholen müssten. Also von dem her aus Bayerns Sicht nicht viel passiert.
Naja, man muss ja schauen, wo Dortmund gerade steht. Also ich sehe Dortmund schon in so einer Art Findungsphase gerade. Also sie können sehr zufrieden sein mit dem Unentschieden gegen den Bundesliga-Primus, aber sie sind wirklich gerade in der Phase, in so einer Umbruchphase. Man sieht in der Tabelle nach 12 Spielen 20 Punkte. Ich glaube, das ist der schlechteste Saisonstart seit 10 Jahren. Im Pokal diese Woche sind sie draußen. Auch in der Führung, ja, hat sich viel getan. Mislintat zurück, Lars Ricken ist aufgestiegen. Und ich glaube einfach, dass diese Mannschaft, aber auch der Verein, sich im Moment auch finden muss. Und das merkt man einfach. Also Schein hat im Sommer gesagt, wir sind in den Flitterwochen. Ja, und aktuell ist es irgendwie so, wer räumt die Spülmaschine aus? Wer kümmert sich um die Kinder? Also es ist gerade so ein bisschen, man merkt, es muss noch vieles zusammenpassen. Also es braucht einfach noch Zeit vom Spielsystem her, von der Ansprache her, aber vor allen Dingen auch, und das glaube ich, darf man nicht unterschätzen, dass Dortmund sich strukturell gerade neu aufgestellt hat und da sind einfach ganz neue Einflüsse auch da im Verein. Und von daher ist es für Dortmund auf jeden Fall ein Punkt, nur darf das nicht über die Realität hinwegtäuschen. Dortmund ist im Moment in der Situation, wo sie letztlich nicht zu den Top-Anwärtern auf den Titel gehören.
Und das muss sich wieder ändern, aber gibt es eine Entwicklung beim BVB, Ivo?
Definitiv, also ich sehe das gar nicht so negativ oder schwierig, wie jetzt gerade beschrieben. Ich habe gestern viel Gutes gesehen bei Dortmund, auch wenn es am Ende fast schon glücklich war, 1-1 zu spielen. Zwei Dinge, die mir sehr gut gefallen haben. Zum einen Felix Metscher und Pascal Groß und Marcel Sabitzer haben sich gefunden. Wir reden jetzt nicht mehr über Emre Can, ja, also der ist fast schon vergessen, der war gestern gesperrt. Da hat sich was gefunden im defensiven Mittelfeld, was sehr gut funktioniert. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, gestern hat man ja eine gewisse Idee gehabt, wie man Bayern bespielen möchte in der Spieleröffnung über Gregor Kobel. Ja. Und das hat ja am Anfang gar nicht funktioniert. Da hat man ja wirklich Probleme gehabt, man hat sehr unsauber rausgespielt, da gab es einige sehr, sehr schwierige Situationen und dann fand ich sehr bemerkenswert, dass Nuri Sahin daran festgehalten hat, an der Idee, schnell über die Mitte nach außen in die Dynamik, in die Schnelligkeit zu kommen. Und lustigerweise ist genau dann, genau so das 1-0 gefallen. Also man hat als junger Trainer, Nuri Sahin, hat nicht die Nerven verloren, hat an der Idee festgehalten und ist dann beim 1-0 belohnt worden. Und das ist eine schöne Entwicklung der Mannschaft, aber auch des Trainers. Und deswegen sehe ich da sehr viel Gutes an der Leistung des BVB.
Dass man gestern, also bei den Dortmundern hast du hinten raus schon gesehen, da fehlen so ein paar Körner, aber was ja normal ist, dann darfst du das Spiel nicht vergessen, letzten Mittwoch, sie haben 24 Stunden später gespielt als der FC Bayern in Zagreb, Auswärtsspiel. Ja, ja. Wir wissen alle, die das gespielt haben, dass die Reisen auch extrem anstrengend sind. Und das hast du gestern in dem Spiel gemerkt. Und ich glaube, das haben die Spieler dann auch gespürt, da eben nicht mehr gegenhalten zu können, den Ball vorne zu behaupten. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass die Dortmunder mit dem Punkt sehr gut leben.
Aber weil Ivo das gerade angesprochen hat, die Entstehung dieses ersten Tores durch Gittenser, lass uns doch mal draufschauen, okay. Stefan. Und mich interessiert, wie du das bewertest, was da maßgeblich ist, dass dieses Tor so fallen kann.
Ja, erstmal muss man hier sagen, macht das Gittens natürlich herausragend, kann das Tempo halten, also mit Ball halten, Leimer ohne Ball kommt nicht hinterher, der Fehler liegt eigentlich hier bei Leimer an der Mittellinie, in meinen Augen, er geht zu schnell drauf, er muss eigentlich, wenn er nicht an den Ball kommt oder in den Zweikampf kommen kann, muss er sich eigentlich fallen lassen und die Seite mehr zumachen, das macht er hier in diesem Fall nicht, aber nochmal herausragend gemacht von Gittens, der sich in einer herausragenden Form befindet. Aber wenn man einen Fehler nennen kann, war das wirklich an der Mittellinie von Leimer.
Wurde ja auch über Kim gesprochen in der Situation, Murnier?
Ja, ich glaube schon, dass es eher das Kollektiv ist. Natürlich, Leimer als jetzt nicht gelernter Rechtsverteidiger, der macht dort einen Fehler sozusagen. Aber natürlich muss das Kollektiv das auch ausbügeln. Und Kim, das sieht man, glaube ich, auch hier an der Stelle, hätte in meinen Augen einfach rausschieben müssen, also die bedrohlichste Situation versuchen zu klären. Upamecano rückt ebenfalls nach und dann, glaube ich, wäre die Situation auch gelöst
bin ich aber geworden.
Meine, aber da kann man drüber streiten.
Stefan, wir haben die Szene nochmal da. Also Leimer geht drauf.
So, also hier muss ich...
Das ist das Problem.
Genau, ne? Das ist schon mal der erste Schritt, weil du vom Tempo her Giddens ja nicht hinterherkommst. So, also hätte er sich fallen lassen müssen. Jetzt hat er das Problem, dass er 3, 4, 5 Meter hinten dran ist.
Man muss Kim dann da so reinrücken, wie wir es eingezeichnet haben.
Nein, er hat ja den Dortmunder Sabitzer hier in diesem Fall im Rücken. Also ein Innenverteidiger wird sich in dieser Szene, weil es ja ein spitzer Winkel ist, eigentlich in der Regel nicht rauslocken lassen. Weil wenn er den Schritt macht und Giddens guckt hoch, wird er nach innen spielen und die machen den dann auch rein. Also ich finde hier kein Fehler von Kim, muss ich sagen. Sein Verhalten ist richtig, eher die Mitte abzudecken, weil er den Dortmunder im Rücken hat. Ne, wir können es vielleicht nochmal zeigen. Es sind 2 Bayern-Spieler und 3 im Rücken, 3 Dortmunder im Rücken. Also geht kein Innenverteidiger in dieser Szene raus.
Felix, hat der Stefan da recht?
Ich würde Stefan ungern widersprechen, aber wenn ich jetzt Trainer der roten Mannschaft wäre,
aber schau mal,
ich würde dann schon meinem Innenverteidiger, würde ich dann schon sagen, wieder eine Situation Mann gegen Mann, wo der Gegenspieler vorbei ist, muss einer dazukommen. Der muss, wie gesagt, die Situation wird jetzt Leimer kritisiert, hat der Givens gut gemacht. Ja, das war nicht selbstverständlich, dass er den Ball durchlässt und sofort nach vorne durchstartet. Und dann ist halt wieder die Tatsache, dass der Leimer eben Mittelfeldspieler ist. Und Mittelfeldspieler, das weiß ich aus eigener Erfahrung, sind nicht so schnell wie Abwehrspieler. Und insofern hat er das Tempo nicht halten können. Deswegen war der vorbei und dann muss ein anderer kommen. Es muss immer halt die unmittelbare Gefahr erstmal muss ich beherrschen, bevor ich dann andere Gefahren in Blickpunkt nehme. Deswegen war für mich die Situation...
Aber hätte Kim das noch klären
natürlich
können?
Ja, selbstverständlich. Also, der hat Zeit genug gehabt, wenn er früher rausgeht.
Wir können ja die Szene, wir können sie ja zig mal zeigen. Also, ich finde es ja hochinteressant, wenn da so eine fachliche Diskussion entsteht zwischen zwei Fußball-Sachverständigen. Also,
jetzt sind wir schon zu weit.
Jetzt sind wir schon zu weit.
Aber ich sag, da geht er raus und dann ist es halt zu spät.
Er läuft ja fast einen Bogen auch.
Er läuft vorher weg, er läuft vorher aus der Situation weg.
Ich bin eine andere Meinung, steht zu meiner Meinung, so wie immer.
Was bleibt dir auch anderes übrig?
Kim orientiert sich ganz klar an den Dortmundern und es sind 3 in der Mitte und daran orientiert er sich. Wir haben auch gestern, wir haben das Spiel hier zusammengeschaut, wir haben auch diskutiert, hätte Neuer...
Da läuft die Szene nochmal.
...sich stehen bleiben müssen und so weiter, also...
Aus meiner Sicht ist ja nicht nur Kim Innenverteidiger, sondern eben Upamecano ist ja auch Innenverteidiger. Ja. Der hätte dem Kim sagen müssen, geh raus, hier in der Situation, weil er dann den Spieler hätte übernehmen und der...
Klar, aber dann kommt hinten, dann ist hinten halt Bayer frei und...
Aber wenn jetzt Upamecano sagt zum Kim, geh raus, dann muss ja Upamecano auf die Position wiederum von Kim. Dann lässt er ja wieder was in deinem Rücken auf.
Ja, der hat den Gegenspieler im Rücken von Kim, den hätte er übernehmen
müssen. Ja, und wenn er dann den Pass nach hinten gespielt hätte und das Tor wäre gefallen, hätte man wahrscheinlich heute diskutiert, hätte er gesagt, warum ist Kim denn da rausgegangen? Kann ja nicht sein.
Also, nein, das wäre dann gut gespielt gewesen.
Ich mag dich, Felix.
Ich dich auch. Ich dich auch,
Stefan. Immerhin das. Es ist natürlich auch so, Stefan, es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ein Stürmer den aus dem Winkel dann so reinschweißt. Ja, ne?
Genau.
Da muss man auch sagen, und du hast ja vorhin schon gesagt, was Giddens für eine Form mitbringt. Und das kann uns Katharina noch ein bisschen vertiefen.
Ja, vor allem muss man da nochmal in Erinnerung rufen, wo er eigentlich herkam. Vor 4 Jahren von Manchester City gekommen, damals für 90.000 Euro. Er hat mittlerweile seinen Marktwertstand jetzt für 389-facht. Also bei 35 Millionen ist er momentan. Und wenn wir da nochmal auf die Zahlen schauen, in der vergangenen Saison, da hat er gerade mal 2 Pflichtspieltore erzielt. Da ist er Stand jetzt schon weit darüber hinaus. 8 Pflichtspieltore Stand heute, 4 in der Champions League, 4 in der Bundesliga. Das lässt sich sehen. Und auch wenn wir nochmal auf die Zahlen von diesem gestern Spiel gegen die Bayern dann gehen, da sehen wir dann, die sind auch sehr, sehr ordentlich. 75% erfolgreiche Dribblings und die Zweikampfquote, die lag bei 42%. Sein Topspeed, der dürfte auch genau da bei diesem Tor eben gemessen worden sein, 34,52 km/h. Also das macht ordentlich Eindruck bei uns allen, aber vor allem auch bei seinen Teamkollegen, zum Beispiel Gregor Kobel.
Er ist ein überragender Spieler. Er hat einen Riesensprung gemacht dieses Jahr. Er ist eine unglaublich wichtige und gefährliche Waffe für uns als Team. Auch wieder in der Aktion, die haben wir jetzt nicht wahnsinnig vorbereitet, sondern es war einfach ein tiefer Ball und er macht dann den Rest. Von daher perfekter Abschluss auch, ne? Genau da musst du ihn platzieren. Ja, Top-Spieler und wir sind alle super happy, dass wir ihn bei uns haben.
Und wenn man dann ein bisschen nach vorne schaut, dann ist die Frage, wo kann das eigentlich hingehen mit Jamie Gittens, der 20-Jährige, der ja noch eine Weile Vertrag hat. Wird der, und da spekulieren jetzt eben schon einige, vielleicht dann irgendwann auch in diese Sphären aufziehen bzw. nach oben aufsteigen, wo einst ein Dembélé war, wo auch ein Bellingham war. Das heißt, diese 100-Millionen-Marke dann vielleicht passieren.
Ja, es ist auf jeden Fall vorstellbar geworden. Christian, du beschäftigst dich ja sehr stark mit Transfers im Fußball. Ist er die heißeste Aktie gerade beim BVB?
Ich glaube auch, also diese 35 Millionen sind extrem unterbewertet. Bei Dortmund peilt man diese 100-Millionen-Marke an, also erst im Sommer, wenn überhaupt gesprochen wird. Ich meine, auf der Insel ist so ein Spieler natürlich, Herr Magath, Schmunzelschuh, aber Herr Magath, die Spieler sind inzwischen so viel wert.
Sie sind so teuer.
Wie?
Oder sie kosten so viel.
Ich kenne noch die Zeit, da hat ein Manager mal gesagt, 30 Millionen für einen Spieler, das ist mit uns nicht zu machen.
Wie hieß dieser Manager?
Kann mich nie erinnern.
Könnte es Uli Hoeneß
sein? Ich glaube, das war
Uli Hoeneß. Kann mich nie erinnern. Ja.
Um den Gedanken fortzuführen.
Aber die Zeit erinnert sich.
Ne? Natürlich. Ja, absolut. Und die Spieler, die gehen hoch und es ist momentan ja bei Dortmund so ein bisschen so ein Vakuum da, nach Bellingham, nach Haaland, alle schauen, bringen sie wieder so einen Spieler raus. Und Gittens hat wirklich das Potenzial, wieder in die 100 Millionen Euro vorzustoßen. Mhm. Aber
trotzdem, ich meine, er hat letzte Saison 2 Tore geschossen. Diese Saison steht er bei 8. Das ist alles gut. Ja? Aber um in solche Regionen zu kommen, Stefan, muss man da nicht länger auf dem Niveau performen?
Viel wichtiger ist doch, wir reden jetzt über Ablösesummen, 80 Millionen, 100 Millionen, viel wichtiger ist doch für den Jungen, dass er das Vertrauen spürt und dass er die Leistung, die er jetzt gerade bringt, über Monate oder über mal eine ganze Saison hinweg bringt.
Mhm. Und Stefan, was siehst du, jetzt sind wir schon wieder beisammen.
Ja, ja. Ich mag dich jetzt, nach wie vor.
Ich also, dich auch, ja.
Das ist eine richtige Bromance, hier, die sich da entwickelt. Ja.
Bromance. Das ist doch viel wichtiger für einen Spieler. Und er ist ein Unterschiedsspieler. Offensive, ja, haben einen extrem hohen Marktwert immer. Natürlich mehr als ein Mittelfeld- oder ein Abwehrspieler in der Regel. Aber damit sollte sich der Junge und auch Dortmund, bitteschön, nicht beschäftigen. Viel wichtiger ist, dass die Leistung stabil bleibt.
Aber das ist ja genau das Problem, dass wir genau über solche Themen reden, dass im Umfeld von Dortmund über solche Themen gesprochen wird und der Junge ist einfach noch in einem Alter, wo ihn das auch durcheinander bringen kann. Und wir haben ja das Beispiel Moukoko, der jetzt in Nizza ist, ausgeliehen, der eigentlich das Talent in Deutschland war, in ganz, ganz jungen Jahren zum Bundesligaspieler gereift ist und bei dem die Kurve in eine andere Richtung ging. Also da braucht es Ruhe, da braucht es Bedachtheit und ich glaube schon, dass Dortmund, wie auch in den letzten Jahren, sie haben den Spieler wunderbar entwickelt, der hat auch ein paar Verletzungssorgen zwischendrin und ich glaube, er hat nicht umsonst verlängert und er sieht sich schon in den nächsten Jahren in Dortmund. Auf Dauer glaube ich aber, dass ein Verein wie Dortmund so einen Spieler, wenn er dann diese Entwicklung geht, nicht mehr halten kann. Und das zeigen ja auch die letzten Jahre, dass Dortmund auch angewiesen ist ein Stück weit auf diese Verkäufe.
Ja klar, aber ich meine, ich denke mal, der jetzt noch 1-2 Jahre bei Dortmund, das ist doch realistisch, sowohl für den Spieler als auch
auf jeden Fall.
Ja, oder auch 2-3 Jahre. Warum 1-2 Jahre? Ob vielleicht auch 2-3 Jahre? Ich sag ja auch, wir haben immer die besten Beispiele, auch mit Musiala oder mit Florian Wirtz in Leverkusen. Denen tut es gut, dass sie da sind, wo sie jetzt sind. Und die sollten nicht irgendwelche Dinge, oh, Real Madrid, Barcelona oder Man City oder wie auch immer. Für deren Entwicklung ist es besser, da zu bleiben erstmal, wo sie jetzt gerade sind.
Ja, du hast Bayern vergessen.
Bitte?
Du hast Bayern vergessen.
Was habe ich vergessen?
Bayern, München.
Ja.
Als Sehnsuchtsziel für solche Talente.
Ja, nicht nur Real Madrid.
Ja, natürlich Bayern München.
Ja, sehen wir, gut.
Ich mag sie sehr, Felix.
Noch bin ich nicht sicher, wie das hier endet mit euch beiden.
Und dass du mir immer auch mal hilfst. Ja, schon. Natürlich Bayern München auch, logischerweise. Aber
jetzt hat er es verstanden.
Okay. Ja,
okay. Und jetzt hat er es verstanden.
Vielleicht habe ich auch vorher verstanden.
Ja. Vielleicht will Felix mit Ivo die Plätze tauschen.
Ja, das ist schon ganz gut, wenn die sich vis-à-vis sitzen. Ich habe das Gefühl, dass unsere Sitzordnung heute absolut Sinn macht. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sprechen dann weiter über dieses Spiel und über einen Spieler, der ja auch mal da war, wo Beino Gittens, ich sage immer noch Beino Gittens, wo Gittens war als Talent und jetzt schon ein ganz großer ist und die Zukunft des FC Bayern wahrscheinlich maßgeblich bestimmen wird. ist der Kollege Musiala und das ist eines der Themen bei uns im Stahlwerk Doppelpack nach einer ganz kurzen Pause. Bis gleich! Doppelpass, dem erportierten Rückschirm mit Hajo von Adel und Band und unserer Runde. Heute Felix Magath bei uns. Ich habe gesagt, wir sprechen über Jamal Musiala. Stefan, das größte Kopfballungeheuer in Europas Top-Liga ist ein schmächtiger 21-Jähriger. Wie geht das?
Ja, dass er permanent dran arbeitet. Ich glaube, er hat auch dieses Gefühl für diesen Raum. Das hat man, glaube ich, gestern gegen Dortmund gesehen, dass er genau in diese Position auch kommt. Das ist eine hohe Qualität. Den macht er natürlich gestern wirklich richtig gut. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so seine Hauptaufgabe.
Nee, also, natürlich
nicht. Er kann sich da auch irgendwann mal richtig wehtun.
Wir können uns dieses Tor aber trotzdem mal anschauen. Felix, trotzdem die Entwicklung von Jamal Musiala in dieser Saison. Wir sehen die sehr positiv. Wie sehen Sie ihn?
Ich hätte die Erwartung an einen Bundesligaspieler, dass er schon ab und zu auch mal einen Kopfball kann. Insofern finde ich das jetzt nicht besonders überraschend. Ich glaube, dass...
Die Häufung jetzt gerade zuletzt.
Ich glaube halt, dass bei ihm seine Fähigkeiten herausragend sind. Er ist ja ein leichter Spieler und er ist ja ein schneller Spieler, hat deswegen auch eine gute Sprungkraft und er ist halt in der Luft deswegen gut, weil er eben auch hoch springen kann. Und insofern hat er wie in der Szene, wenn er unbedrängt ist, wenn er Platz hat, dann ist er, wie gesagt, kann mit dem Raum umgehen, dann ist er halt sehr torgefährlich und macht dann auch die Tore. Und der FC Bayern spielt vielleicht nicht so extrem über die Flügel, aber wenn sie halt von außen kommen, dann ist er immer eine Option in der Mitte. Also,
was man muss natürlich sagen, Musiala, der hat ja nicht nur Talent, das ist ja wirklich auch ein akribischer Arbeiter und der macht wirklich sehr, sehr viel auch abseits des Platzes. Und der hat er auch beobachtet, Müller, Kane, der spricht mit denen und dieses Raumverständnis, das hat er sich einfach von denen abgeschaut. Und wie ich gestern gelernt habe, hat mir Manuel Neuer erzählt, er hat sogar ein stärkeres Bein zum Abspringen. Und er springt mit rechts anscheinend höher. Mhm. Und das sind so Kleinigkeiten, die es dann aber letztendlich ausmachen, weil wenn man es jetzt von der Kopfballtechnik her sieht, ist es jetzt nicht wie aus dem Lehrbuch. Er geht auch nicht ans Kopfballpendel. Aber gerade schmunzelt schon ein bisschen.
Ja,
gut. Aber er steht richtig und das reicht dann auch schon.
Also ich glaube, also neben den fußballerischen Fähigkeiten glaube ich einfach, dass dieser Junge im FC Bayern von der Gier, von der Mentalität her unglaublich gut tut, weil er will den Ball haben, er will nach vorne, er will den Erfolg und man sieht bei ihm in jeder Sekunde, dass er wirklich alles tut für den Erfolg und ich glaube, das ist auch Mentalität, ja, also wir gehen immer davon aus, diese Begrifflichkeit Mentalität, das ist in bestimmten Spielsituationen, wo man sich gegen Widerstände wehren muss, aber es ist auch Mentalität, in jedem Spiel an seine Leistungsgrenze kommen zu wollen und der Junge in seinem Alter, das strahlt er einfach aus. Und
wahrscheinlich auch in jedem Training, ja?
In jedem Training und das ist wirklich eine Mentalität, die in diesen jungen Jahren schon als Vorbild gelten kann für den Rest der Truppe. Und ich kann Bayern, und das werden sie auch tun, nur wünschen, dass sie ihn so lange wie möglich binden wollen, weil er ist wirklich einer der herausragenden Fußballer, aber auch jetzt schon einer der herausragenden Persönlichkeiten. Und das finde ich, angesichts auch der Diskussion über die Generation Z, die wir gerne so reden, ist das ein Junge, der wirklich Verantwortung übernimmt, der an sich arbeitet und der für wirklich viele, viele Werte steht, die und unserer Gesellschaft, auch in unserem Land, eigentlich gut tun würden. Und
deswegen ein Gesicht des FC Bayern bleiben muss, oder?
Ich kann es natürlich nur hoffen für den FC Bayern, dass sie ihn halten können. Und das war jetzt genau richtig, das war mehr als nur ein Tor. Also wir müssen schon mal gucken. Und das fand ich gestern schon spannend zu sehen, was hat denn der FC Bayern für eine Idee ohne Harry Kane? Und da muss man sagen, da sind einige Fragen offen geblieben gestern. Thomas Müller von der Bank kann aktuell nicht die Impulse geben. Und da ist ein Jamal Musiala gestern eingesprungen und ist vorangegangen in den jungen Jahren. Und das war sehr bemerkenswert. Und natürlich zusammen mit Joshua Kimmich würde man schon dem FC Bayern sehr wünschen, dass sie mit beiden verlängern können.
Ja. Weil du es gerade ansprichst, Kane hat sich verletzt, ging dann raus. Man weiß noch, es gibt noch keine Diagnose, oder hast du irgendwas? Bis jetzt noch nicht. Man weiß nicht, ob es reicht fürs Pokalspiel. Aber Stefan, was man dann schon, oder Ivo hat es ja angesprochen, gesehen hat, dass der FC Bayern ohne einen Harry Kane doch ein
eine andere Struktur hat, oder?
Vakuum einfach. Weil du hast nicht diesen Backup, den sie immer hatten mit Choupo-Moting, das hast du jetzt nicht mehr. Einen robusten Spieler vorne, der auch 1,90 plus ist, der die Bälle auch mal halten und festmachen kann. Das ist Müller natürlich nicht so in diesem Sinne. Aber Thomas Müller ist natürlich immer eine Option,
klar,
wenn Harry Kane nicht spielen sollte. Es war ja gestern eine Vorsichtsmaßnahme, ihn rauszunehmen für das Pokalspiel am Dienstag, was eine enorme Bedeutung hat. Dann muss Müller einspringen, weil andere Optionen hast du ja dann nicht.
Mich hat ein bisschen gewundert, dass er nicht Tell vorne da ausprobiert hat. Also Tell ist ja auf dem Flügel eigentlich auch nicht so, fühlt sich da nicht so wohl, dass er den da vorne nicht reinschiebt. Und das zeigt ja schon ein bisschen, dass
er hat ihn Vertrauen, ja aber von Anfang an auf dem Flügel
er hat ihn von Anfang gestellt, gebracht, ja. Aber es ist eigentlich nicht seine Idealposition da draußen. Er ist eigentlich Stürmer. Und wenn schon der Kane runter muss, dass er ihn da nicht reinschiebt, das zeigt, dass man da nicht so wirklich überzeugt ist und dass man vielleicht dann wirklich eine neue Lösung braucht. Tell, man denkt ja ans Ausleihen jetzt und dann vielleicht wieder einen Vollblutstürmer holt. Jonathan David ist ja so ein bisschen im Gespräch, der ist jetzt momentan noch in Frankreich. Also Bayern ist schon sehr abhängig von Kane, das muss man sagen.
Ist das so?
Also der FC Bayern hat genügend gute Spiele, dass man auch ohne Kane zurechtkommen sollte. Und das, machen, das können sie auch, wenn man es gesehen hat. Aber das hat immer zwei Seiten. Wenn Kane auf dem Feld ist, dann ist er natürlich aber für einen Gegner eben ein Fixpunkt, auf den man sich konzentriert, sodass andere mehr Freiräume haben. Mhm. Und es war jetzt eine ungewohnte Situation, weil das gab es ja noch nie. Kane war ja noch nie verletzt, glaube ich, solange er hier ist. Und insofern hat er fast alle Spiele ja gemacht.
Ja.
Und deswegen war es eine neue Situation und vielleicht braucht man ein bisschen Übung halt darin, auch mal wie so ein Pokalspiel mal vielleicht ohne Kane Dinge zu probieren, wie ob das dann mit Tell funktioniert oder ob dann, wie gesagt, da ist halt Musiala ein wichtiger Spieler in dem Moment, weil er eben auch Tore machen kann, torgefährlich ist und weil er eben auch, wie wir gesehen haben, auch in der Luft eben da ist.
Wir haben ja das Tor gesehen, eine Diskussion gab es bei dem Freistoß zuvor, hat Sané Süle im Gesicht getroffen mit dem Ball, der lag dann am Boden und die Diskussion danach war natürlich, muss bei Kopfverletzungen, der Schiedsrichter in dem Fall war es Jablonski, nicht abpfeifen und durfte man da weiterlaufen lassen. Ich hole gleich eure Meinungen ab, aber zunächst hören wir gleich mal, was Dortmunds Trainer, was Nuri Sahin dazu hinterher gesagt hat.
Ja, er sagt, dass alles, was um den 16er oder im 16er ist, darf er nicht abpfeifen. Also so habe ich es verstanden. Ich dachte aber, dass wenn der Ball ins Gesicht kommt, wenn jemand auf dem Boden liegt, dann muss man abpfeifen. Aber es ging auch schnell.
Also soweit Nuri Sahin. Hättest du das verstanden, wenn Jablonski da das Spiel unterbricht?
Nein, überhaupt nicht. Er hat vollkommen richtig entschieden, das Spiel weiterlaufen zu lassen in diese Szene. Sahin hat es ja gerade gesagt, das geht unfassbar schnell. Das war noch ein Pass nach außen und dann fiel das Tor. Also die Dortmunder hätten es nicht anders gemacht. Das muss ich mal dazu sagen. Und von daher ist es die richtige Entscheidung.
Ja, oder?
Ich bin selbstverständlich der Meinung von Stefan. Und,
dass er das ist ja nicht immer so heute.
Gut, es ist vielleicht nicht mehr, aber meistens.
Ja.
Jetzt in der Situation, es gibt doch überhaupt keinen Anlass abzupfeifen, weil der Nachteil halt von den Situationen, dass viele Spieler halt, wenn sie irgendwo berührt werden, liegen bleiben und dann lange nie aufstehen und
was
dann
Kompanie ja auch ein bisschen so unterstellt hat auf der Pressekonferenz.
Also ja, okay. Aber das ist halt der Nachteil eben von solchen Situationen. Ich kann ja nie, wenn jetzt ein Spieler getroffen wird, der Schiedsrichter auch nie gesehen, ob er ins Gesicht oder ob der im Kopf den Ball abgewehrt hat. Das ging ja, er war ein Pass rüber, dann kam die Flanke und dann war der Ball drin. Ja. Also wenn ich jedes Mal abpfeife, wenn ein Spieler fällt, dann kann ich ja das Fußballspielen einstellen.
Er liebt. Ja. Also es liegt tatsächlich im Ermessensspielraum des Schiedsrichters abzupfeifen oder nicht. Und sie haben schon die Vorgabe, bei schweren Kopfverletzungen oder Gesichtsverletzungen abzupfeifen, nur in der Szene einen Ball ins Gesicht zu bekommen. Stell dir mal vor, es wird jedes Mal abgepfiffen, wie Felix sagt, dann hast du nur noch Spieler, die sich Hand ins Gesicht halten und dann hoffen, abzupfeifen. Und dann, also das war schon genau richtig und Übrigens auch sehr gute Leistung von Sven Jablonski. Nicht jeder war glücklich über die Leistung, aber junger Schiedsrichter, der eine Linie hatte, die man zumindest mal lobend erwähnen kann, auch wenn er ab und zu mal vielleicht hier und da dann doch hätte pfeifen sollen. Das war irgendwann mal eine Phase, da war es Wild West gestern, aber insgesamt souverän.
Ja, also gut, absolut, ja, finde ich auch.
Aber ganz kurz, ein Satz, also ja, okay. Gut, dass er es nochmal gesagt hat, Ivo, das war ein Ball ins Gesicht. Ja. Also es war ein Ball ins Gesicht und jeder, der mal jetzt Fußball gespielt hat, hätte in dieser Situation never ever das Spiel unterbrochen, weil es war sichtbar, dass das jetzt kein Sturz auf den Hinterkopf war, kein Ellbogenschlag, sondern es war ein Ball ins Gesicht und wir sollten, und da schließe ich mich den Worten von Felix Magath an, einfach da auch eine großzügige Linie fahren und das, finde ich, hat der Jablonski sehr gut gemacht.
Hat er richtig gemacht und du hast es angesprochen, Vincent Kompany hat sich in der Pressekonferenz auch geäußert dazu und hat auch aus seiner Erfahrung als ehemaliger Abwehrspieler das Ganze ein bisschen eingeordnet.
Hoffentlich geht es ihm gut, auf jeden Fall. Aber ich habe natürlich 17 Jahre Fußball gespielt. Also Sie verstehen auch, dass alle Spieler die Regeln auch gut verstehen. Und man kann immer versuchen, das zu nutzen. Und das ist kein Vorwurf oder Kritik, es ist einfach so. Und, aber in dieser Aktion, wenn so viel passiert, kann man nicht aufhören.
Sagt er gut, ne? Kein Vorwurf an Süle, aber klare Aussage von ihm, sehr sympathisch.
Ja, war ja auch gut, dass er noch am Anfang gesagt hat, ich hoffe, dass es ihm gut geht.
Ja, ja.
Das ist auch sehr sympathisch, aber dass man da weiterspielt, ist doch, brauchen wir nicht weiterreden. So, ja, nächste Thema. Nee.
So wieder die kratzige Unterwäsche heute, oder?
Nee, letzte Woche.
Okay, letzte Woche war das. Na gut. Ja, oder...
Also habe ich dich aus dem
Konzept. Nee, gar nicht. Kann ich überlege, nämlich ich habe die ganze Zeit ein Ass im Ärmel. Weißt du, was sich jetzt, was 25-jähriges Jubiläum hat, Stefan? Gestern?
Ja.
Was denn?
Die PK, glaube ich.
Genau. Da war er nicht so gerade, also war er auch kratzbürstig, aber nicht so kurz angebunden. Freunde der Sonne. Wollen wir nochmal reinschauen? 25 Jahre her, als dieser damals noch junge Mann sich so echauffiert hat. Bitte schön.
Paul Breitner kann ich sagen, dass ich nie zerbrechen werde. Ja? Nie im Leben. Und Stefan Effenberg kann man nicht zerbrechen. Ja? War das klar und deutlich? Bei jedem Ding wird gesagt, Effenberg ist derjenige, das in Trondheim war, da haben wir super gespielt, aber ich war noch scheiße, oder was? Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Dafür habe ich kein Verständnis, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich sage Ihnen auch, woran das liegt. Es liegt nämlich daran, dass ich wahrscheinlich sehr viel Geld verdiene. Aber es wird noch ein Unterschied gemacht zwischen vielen Millionären beim FC Bayern und Stefan Effenberg. Warum? Blamieren uns ja sowieso. Ist doch scheißegal. Wenn wir morgen 1-0 gewinnen, werden wir uns wahrscheinlich blamieren, weil wir nicht 5-0 gewonnen haben. Ich habe lange überlegt zu Hause, ob ich überhaupt hier reinkomme, ob ich überhaupt was dazu sage. Aber ich bin der Meinung, da sollte man schon mal Stellung zu nehmen und dazu was sagen. Das ist für mich nicht nachzuvollziehen, ehrlich.
Gefällt mir immer noch nach 25 Jahren. Das war ja. Ihr hattet, glaube ich, gegen 60 verloren, oder?
Ja, kann sein. Aber ich war ja gar nicht geplant für die PK.
Ich erinnere mich.
Markus Reingeweg, damals noch Pressesprecher gewesen bei Bayern München. Ich war gar nicht geplant. Ich habe gesagt, wer macht die PK? Spieler XY, wie auch immer. Ich habe gesagt, kannst du knicken, ich gehe da rein. Ja, weil die Kandidaten, die
gingen. Warst du da schon dabei? Hast du ihn eigentlich gemeint, die ganze Zeit?
Ja. Nee, da hast du noch gar nicht
gelebt, oder? Weiter hinten gestanden.
Ja? Ja, standst dabei?
Ja. Ja, du hast es auch zweimal, Freunde des Sonnen, in Rotenburger, da würden wir es nochmal gemacht. Da bist du dann nur reingestanden.
Ja, aber manchmal geht ihr mir auch auf den Sack oder früher zumindest, ehrlich.
Ich hab's.
Ja. Wenn es so persönlich wird, und das war dann auch persönlich, also das habe ich ja auch hier zum Ausdruck gebracht, also es war ja nicht nur, wir haben jetzt keine gute Leistung gebracht oder wie auch immer, sondern das war noch in Ordnung, aber der war echt, ist echt schlecht. Und das, aber ich habe es auch, muss ich auch sagen, als Motivation genommen, zu sagen, ich muss darauf antworten, also einmal bei der PK, aber ich muss auch antworten auf dem Feld. Also ihr habt mich eigentlich auch immer ein Stück weit dann auch motiviert. Da habe ich es wirklich draus gezogen, diese Motivation. Und
Aber so wünscht man sich. Aber das hat ihn ja ausgemacht, dass er einfach geht, dass er wirklich
als Ich bin froh, dass ich da nicht mehr stehen muss.
Ja, ja. Und ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie es Felix geht, aber ich finde, das setzt das Ganze auch dann wieder in eine vernünftige Relation, wie wir hier so miteinander umgehen. Also, so geht er hier nicht aus dem Sattel uns beide gegenüber. Das ist ja schön. Aber schön, dass wir es nochmal gesehen haben. 25 Jahre her, diese legendäre PK von Stefan Effenberg. Und der FC Bayern hat sich gerade gemeldet bei uns. In 3-4 Minuten gibt es die Diagnose zu Harry Kane. Stefan Mennerich hat gerade angerufen. Also nach einer kurzen Unterbrechung werden wir wissen, wie es da aussieht. Jetzt gibt es Hinweise von unserem Sportwettpartner zum Spiel Liverpool-Man City heute. Und dann in 89 Sekunden, würde ich sagen, sind wir wieder hier im Stahlwerk. Doppelpass. Bis gleich. Zurück bei uns in der Runde im Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Und ich freue mich auf unsere Rubrik. Frag doch mal den Stargast mit Katharina. Fragen an Felix Magath aus der weiten Welt des World Wide Webs, des Netzes.
Das ist eine schöne Möglichkeit für unsere Zuschauer, also für Sie zu Hause dann auch direkt, ja, unseren Stargast zu adressieren mit ein paar Fragen. Also wir haben uns da fünfmal rausgepickt. Es geht erstmal um Ihre Erfolge als Trainer. Ja. Wir haben einige eingefahren, sind mehrfacher deutscher Meister geworden, Pokalsieger, Bundesliga-Aufstieg. Also da war wirklich Ihr Schönes mit dabei. Es interessiert einen User, was war Ihr schönstes Trainererlebnis?
Das ist einfach ein Traumberuf für mich, Fußballtrainer. Das habe ich leidenschaftlich gern gemacht. Insofern gab es keinen Moment, aber selbstverständlich so eine deutsche Meisterschaft mit dem VfL Wolfsburg, der bis dahin nur als Abstiegskandidat in der Bundesliga gespielt hat, ist natürlich was ganz Besonderes.
Ja, haben wir doch eine Antwort bekommen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall unseren User glücklich machen. Die zweite Frage ist, und interessant ist da übrigens auch, es wird relativ schnell geduzt. Also Sie fühlen sich alle sehr verbunden mit Ihnen, Herr Magath. Ich übersetze das mal mit einem Sie. Vermissen Sie Schalke?
Nein, ich vermisse jetzt nicht den FC Schalke. Wie gesagt, im Nachhinein sieht man ja, ne, es war eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit auf Schalke gewesen. Und ich hätte die Zeit gern verlängert, aber die Umstände waren halt damals etwas anders gewesen. Insofern, ich leide jetzt mit den Schalke-Fans, weil es ist ja nicht nur Schalke 04, ist ja zum Beispiel auch mein HSV. Das sind ja Vereine, die eigentlich in der zweiten Liga nichts zu suchen haben. Die müssen in die erste Bundesliga.
Vor allem in den Tabellenregionen, in denen sie sich da befinden. In Liga 2. Die nächste Frage ist, weil Sie ja bekannt sind für Ihre Disziplin, Ihre Härte, vor allem eben als Trainer, stört Sie der Name Quelix eigentlich?
Nein, der Name Quelix stört mich überhaupt nicht. Das finde ich eine Auszeichnung, denn ich habe auch gern Asterix gelesen. Und von daher, ne, finde ich mich geehrt, dass ich in diese Reihe mit Asterix und Obelix dazugehöre.
Also Spieler nannten Sie auch manchmal Saddam. Wie ist das damit?
Das ist jetzt wieder so eine Journalistennummer. Es gab einen Spieler, es ist immer die Frage, wie erfolgreich war denn dieser Spieler? Einen Spieler gab es, der dann mich als Saddam bezeichnet hat. Ich sag, ob der wirklich die politische Weitsicht hatte, das richtig einzuordnen, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wenn jemand, der sag mal, durchschnittlich kickt, dafür gutes Geld bekommt, nicht erkennen kann, was gut oder was sehr gut ist, dann hat der ein Problem, nicht ich.
Katharina? Ist die Diagnose von Harry Kanes Verletzung gekommen, ein kleiner Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel. Bayern muss zunächst auf Harry Kane verzichten. Also das ist die Info, die News. Wir besprechen das gleich nochmal, aber hast du noch was auf der Pfanne?
Wir haben eine anschließende Frage jetzt auch in Richtung des Quelix. Gibt es da eine Regel, die Sie rückblickend oder eine Maßnahme vielleicht als zu streng empfinden? Stand heute. Wenn Sie da jetzt nochmal zurückgucken.
Zu streng? Ja. Nein. Also jede Maßnahme war angemessen und hat meistens auch zum Erfolg geführt.
Gibt es Zeit für eine kleine Anekdote über Felix?
Wenn du.
Ja, also die ein bisschen in diese Richtung geht. Er hat ja Wolfsburg auch noch übernommen in größten Abstiegsnöten und am letzten Spieltag musste dieser Verein in Hoffenheim gewinnen. Und es gab einen Spieler damals namens Diego, der absolute Starspieler, wirklich herausragend, auch der Bestverdienste. Um ihn hat sich alles gedreht. Und in diesem letzten Spiel in Hoffenheim sagt Felix Magath, heute sitzt du auf der Bank. Im wichtigsten Spiel der Saison. Was macht Diego daraufhin? Er steht auf und geht aus dem Besprechungsraum. Und Felix hat die Ruhe bewahrt. Wir schaffen es auch ohne ihn.
Und so, sie haben, sowas kann mich nie aus der Ruhe bringen.
Und sie haben dieses Spiel gewonnen und haben die Klasse erhalten. Und das drückt ein Stück weit auch so eine Entschlossenheit aus, finde ich, so eine Entschiedenheit. Und es hat nicht viel mit Felix zu tun, sondern auch mit einer Entschiedenheit zu sagen, ich bin mir dessen bewusst, was ich jetzt entscheide und vertrete das auch vor der Mannschaft. Und das ist einer seiner Vorzüge, das würde ich an der Stelle mal sagen.
Leider hat mich diese Entscheidung den Schlaf der ganzen Nacht gekostet.
Ja? Der Martin De Michelis hat mir mal erzählt, der hatte eine Verletzung an einem Fuß und es war Waldlauf angesetzt.
Ja.
Und er hat dann gefragt, ob er denn da nicht aussetzen müsste. Und sie haben ihn im Tee gerührt und haben ihm dann gesagt, er soll auf dem anderen Fuß laufen.
Hat er dann gemacht, oder?
Ja, er fiel dann auch sehr lange aus, Herr Magath.
Haben wir noch alle eine? Maßnahmen waren angemessen, hat er gerade.
Das ist mir auch hängen. Gut, also okay. Eine letzte hätten wir noch. Bitte? Die dreht sich dann tatsächlich um den HSV. Warum steigt der denn seit Jahren nicht auf? Kann doch nicht an den vielen Trainern liegen, oder?
Nein, ich denke, dass der HSV wie auch andere Clubs ein Führungsproblem hat. Das ist, sagen wir, nicht nur ein Problem im Fußball, das ist ja auch ein Problem in unserer Gesellschaft. Und von daher, sagen wir, reiht sich der HSV da nur ein. Aber sie sollten irgendwann mal dieses Problem eigentlich angehen.
Jetzt in der siebten Saison, schauen wir mal, wie es da dann aussehen wird. Sind ja dann heute noch dran, wird nachher noch Thema sein, Flo, ne?
So ist es. Dann, danke für deine Fragen, die Dankeschön. Du von unseren Usern und Zuschauern bekommen hast. Wir haben ja gerade die Nachricht erhalten, der FC Bayern hat es gerade veröffentlicht, Harry Kane ist erstmal raus. Stefan, was heißt das dann fürs Pokalspiel? Wie kann man das kompensieren? Wer sollte deiner Meinung nach dann da der Ersatz sein?
Also 100% kannst du das nicht kompensieren. Also das ist natürlich überhaupt keine Frage. Jetzt gilt es für Thomas Müller, wahrscheinlich reinzuspringen, da zu sein, die anderen Jungs auch wieder mitzuführen aufgrund seiner Erfahrung, die er hat. Also ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass Thomas Müller spielen wird. Aber zu 100% kannst du es nicht auffangen. Nicht Harry Kane.
Was meinst du denn?
Ja, ich bin auch bei Stefan. Also es gibt nicht viele Positionen, die so schlecht besetzt sind wie hinter Kane. Und Tell traut man es nicht zu, der eigentlich dafür geholt ist. Und da muss Müller drin spielen. Ich glaube, ein großer Nachteil, also Muskelfaser ist, auch wenn es ein leichter ist, Herr Magath, korrigieren Sie mich, aber da ist wahrscheinlich
Wochen schon, ne?
dieses Jahr, Fußballjahr wird eng, ob er noch spielt, wahrscheinlich 3-4 Wochen raus.
Ja gut, Herr Falk, das ist ja Zeitgeist. Also Muskelverletzungen sind ein bisschen schwieriger, als wenn man einen Auer hat, weil ein Muskel, wenn der weiter beansprucht wird, der geht dann wirklich kaputt. Und insofern, was Muskelverletzungen betrifft, war ich immer vorsichtig, dann lieber aussetzen, gar keine Frage. Aber ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass man innerhalb von 14 Tagen, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das ist, es hieß ja leichter, also innerhalb von 14 Tagen müsste man eigentlich auch eine, ja, sowas wie ein kleiner Muskelfaserriss auskuriert haben. Das geht in der Zeit.
Also, keine leichte Situation für Vincent Kompany vor dem Pokalspiel. Harry Kane ist raus und wir sprechen gleich über die Situation in Leipzig rund um Marco Rose. 5 Niederlagen aus den letzten 6 Spielen und die jetzige vom gestrigen Tag echt bitter. 1:5 zu Hause gegen Wolfsburg. Was heißt das? Ist das noch RB-like? Gleich Thema bei uns hier in der Sendung und Ihnen drücke ich jetzt die Daumen, dass Sie sich das Weihnachtsgeld holen in unserem Gewinnspiel. Wir sind gleich zurück in Stahlberg. Doppelpass. Bis gleich. Sprechen wir über die Fußball-Bundesliga und jetzt über ihn, über Marco Rose und die Situation bei RB Leipzig. Das hat so gut begonnen in dieser
Saison im Europapokal, in der Champions League, ja, da war das jetzt die ganze Zeit schwierig. Okay, Katharina hat eine aktuelle Meldung.
Ja, dann bitte. Ich laufe einfach mal hier rüber. Das kam jetzt ganz frisch rein. RB Leipzig. Ich hatte auch noch keine Gelegenheit, richtig durchzulesen. Wir gucken uns das einfach mal zusammen an. Also, so, hier haben wir die Seite von RB Leipzig. Leipzig und Ruven Schröder gehen getrennte Wege. Das kam eben hier rein. Wir fliegen mal ein bisschen drüber. Also seit April in seiner Funktion als Sportdirektor war er für RB ja tätig. Und jetzt wird dann noch über eine Nachbesetzung entschieden. Er verlässt RB mit sofortiger Wirkung, wechselt zum FC, der 49-Jährige wechselt zum FC Red Bull Salzburg in die österreichische Bundesliga. Schröder war seit dem 1. April 23 in seiner Funktion als Sportdirektor für RB Leipzig tätig. So, das ist erstmal die Meldung. Also, wie gesagt, ich hatte auch noch
keine Möglichkeit. Das hat nichts mit gestern zu tun, das hat auch nichts mit dem Ergebnis zu tun, sondern das ist die Nachbesetzung dort. Sportdirektor Ruven Schröder hat jetzt auch schon seinen ersten Arbeitstag bei Salzburg, aber trotzdem holt er die Polter irgendwie so ein bisschen.
Ja, war vom Bild eine Meldung, ist jetzt bestätigt worden vom Club, hat Yvonne Gabriel enthüllt. Man muss sagen, ist vielleicht im ersten Moment jetzt nicht so der Aufreger, aber man muss natürlich das Innenverhältnis kennen. Er ist natürlich ein sehr, sehr enger Vertrauter von Rose gewesen und da fehlt natürlich jetzt ein Fürsprecher. Ist ja ein bisschen zurückgerückt, nachdem Marcel Schäfer in den Club gekommen ist. Also für Rose kein gutes Zeichen.
Ja, aber wenn es soweit ist, ich meine Fürsprecher, Widersprecher, also wenn du in so einer Konstellation arbeiten musst, wo es um Fürsprecher oder Widersprecher geht, dann kann das Ganze gar nicht funktionieren. Das Problem in Leipzig ist, glaube ich, dass da ganz viele rumspringen, aber ganz viele in der Verantwortung sind. Also du hast eben einen Ruven Schröder, das wird jetzt nachbesetzt, du hast einen Schäfer, du hast einen Mario Gomez, du hast einen Oliver Minzlaff und Bassbald Kloppo. Und da geht es halt um eine Einheit. Und es kann nicht sein, dass man in diesen Dimensionen denkt, dass es darum geht, wir sind hier in einem Führungszirkel und sind wir gegen einen oder nicht. Da braucht es die komplette Unterstützung genau dieser Verantwortung, sonst funktioniert es nicht.
Ein unglücklicher Zeitpunkt.
Ja, aber
also doch, das ist doch schon, also das hat so einen leichten Beigeschmack, weil wir ja auch uns alle fragen, wie kann das denn sein, dass Leipzig gestern so unter die Räder kommt, dass du nach 16 Minuten schon drei Dinger drin hast. Wir gucken mal auf das Spiel und sprechen dann über Leipzig, Norman Solider, über den Tiefpunkt der bisherigen Saison.
Schlechte Zeiten in Leipzig. RB stellt gerade einen Minusrekord nach dem anderen auf. 6 Pflichtspiele ohne Sieg. 3 Gegentore in 16 Minuten und auch noch die höchste Heimniederlage der Clubgeschichte. Leipzig lässt sich willenlos aus dem eigenen Stadion schießen.
Die Höhe des Sieges ist folgerichtig und wir, das müssen wir einfach konstatieren, haben im Moment zu viele Baustellen, um die Chance auf Punkte in der Bundesliga, in der Champions League zu haben.
Für die RB-Bosse stellt sich jetzt die Frage, wie oft darf Marco Rose noch verlieren? Der Trainer, der vor wenigen Wochen nach 19 Ligaspielen ohne Niederlage noch völlig unantastbar war, ist plötzlich das Gesicht der Krise.
Wir können es besser als heute, wir müssen dann aber auch mal die Handbremse, auch in der Konstellation müssen wir dann auch mal die Handbremse, egal wie müde wir sind, egal wie wenig wir sind, wir müssen die Handbremse lösen.
Roses Problem? Sein Team hat sehr viele Verletzte, aber in den letzten Wochen mit Champions League und Meisterschaft auch schon 2 Wettbewerbe mehr oder weniger in den Sand gesetzt. Und nächsten Mittwoch kommt Frankfurt zum Pokalspiel. Wie gesagt, schwere Zeiten. Aber wir meinen, wenn RB im Pokal ausscheidet, läuft Roses Zeit ab.
Ja, Felix, wie ist das zu erklären, dieser Absturz, dieses Abschmieren von RB?
Also es scheint ja so zu sein, dass der Trainer keine Erklärung hat, der Manager keine Erklärung hat. Insofern, wie soll ich jetzt eine Erklärung liefern?
Ja, aber das ist schon die Erwartung an unsere Stargäste.
Ja, es ist halt manchmal so, ich weiß nicht, ob das bei RB Leipzig halt zutrifft, die Vereine haben ja momentan die Tendenz, dass sie gerne, das ist ja vom DFB oder von der DFL so gewollt, dass die in der Vorbereitungszeit halt nach Amerika, nach Asien, was weiß ich, wohin fliegen. für mich als Fußballtrainer und Sportler ist halt die Vorbereitungszeit eine ganz wichtige Zeit, wo ich die Grundlagen, vor allem die konditionellen Grundlagen für die Saison legen muss. Und wenn ich dann solche Reisen habe und es nie gewohnt bin, dann kann es halt sein, dass ich, sagen wir mal, das Trainingspensum etwas reduziere, um halt die Spieler nicht so hoch zu belasten. Und das wirkt sich dann halt dann während einer Saison aus. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das bei RB Leipzig zutrifft, aber ja, die waren ja also auch
Leipzig
unterwegs.
Ich habe sie in New York getroffen, also ja. waren Verpflichtungen und ich glaube, 8 Verletzte, Herr Magath, könnten mit dem Trainingsbetrieb zu tun haben.
Es könnte so sein und das sind halt dann Folgewirkungen, wenn eben in der Vorbereitungszeit, aus welchem Grund nach immer, es gibt ja ne, die Situation, dass halt ein Verein Länderspiele abstellen muss und von daher ja, ist es ein Problem, das auf dem Rücken der Trainer immer ausgetragen
wird. Aber ich würde es nicht überbewerten. Also auch FC Bayern war in Asien und Dortmund war in Asien und selbst der FC Augsburg war in Südafrika, Eintracht Frankfurt war auch in den USA. Also das auf die Vorbereitung zu schieben, wäre mir jetzt zu billig. Ich glaube, natürlich spielt die Verletzung von Xabi Simons eine Rolle. Seitdem spielen sie auch offensiv nicht mehr den Fußball, den man sich so wünscht. Mhm. Natürlich geht es auch um Ergebnisse, aber ich glaube, in diesem RB-Kosmos gibt es schon einen wichtigen Aspekt, den darf auch Marco Rose nicht unterschätzen. Es geht auch darum, ob er RB-Fußball in Anführungszeichen spielen lässt. Ist es die Idee eines Fußballs, den sich dieser RB-Konzern wünscht? Und ich glaube, das ist etwas, wo er sich hinterfragen muss, weil Red Bull Leipzig spielt aktuell nicht den Fußball, wie man sich das so wünscht, in der obersten Etage. Das ist übrigens auch nicht Marcel Schäfer, sondern am Ende auch Oliver Minzlaff. Und da wird es darum gehen, auch gegen Frankfurt zu zeigen, dass er wieder offensiv spielen möchte, dass er eine gewisse Spielphilosophie mitbringt. Und dann darf er sogar gegen Frankfurt verlieren, wenn es ein gutes Spiel war. Also es nur an den Ergebnissen festzumachen, wäre mir jetzt auch zu dünn. Ich glaube, es geht ganz viel darum, ob Marco Rose wieder zurückfindet zu diesem Offensivfußball, den man so sich wünscht bei RB.
Aber wenn also, die Offensivspieler, und jetzt reden wir, also Paulsen ja. ist nicht dabei, ist verletzt.
Ja, aber Paulsen ist ja einer, Xabi der
Simons
eigentlich...
ist schon ein Unterschiedsspieler, ja. so wie bei Bayern München Harry Kane, der jetzt nicht spielen kann, da bricht dir etwas weg.
Ja.
Das ist Fakt.
David Raum fehlt so, noch, das ist auch noch ein Stammspieler.
Genau, so, aber ja. jetzt hast du einen Openda, der uns durchweg begeistert hat in der Bundesliga, der in einer Formkrise steckt. Und dann hast du als Trainer, im Endeffekt kannst du jetzt nur mit Worten versuchen, etwas zu ändern und einfach zu hoffen, dass sie das zeigen, was sie ja können im Pokal, ist ja ganz entscheidend. Das ist, glaube ich, das alles bei Leipzig spielt sich jetzt genau hier ab. Das ist nicht mehr hier oder wie auch immer. Wir haben noch ein paar Spiele bis zur Winterpause, spielt sich jetzt alles hier ab. Und das muss Rose den Jungs
beibringen. Was ich bei Leipzig nicht verstehe in den letzten Wochen, ist diese wirklich große Unruhe nach den ersten nicht so guten Spielen, nach den ersten Misserfolgen. Also wir müssen festhalten, Leipzig ist Tabellendritter, ist im Pokal weiter. Naja, aber Dortmund, sage ich mal, würde...
Vierter sind sie jetzt.
Vierter. Aber Dortmund, sage ich mal, wäre gern weiter im Pokal gekommen. Und mich hat schon diese Vehemenz der Kritik nach der Niederlage in Dortmund schon überrascht. Und ja. Ich glaube, dass es ein Stück weit auch damit zusammenhängt, was sich die Konzernführung auch für diese Saison erwartet hat. Also da gab es plötzlich eine Erwartungshaltung, die in die Richtung ging, ausgedrückt von Oliver Minzlaff.
Genau, jetzt muss man mal, also
wenn die anderen
die Tür aufmachen, müssen wir durchgehen
also die waren, und das reicht nicht mehr.
Genau.
Ja,
genau.
Ja klar.
Und die waren nach 8 Spieltagen
punktgleich
mit dem FC Bayern.
Und diesen Druck, das kann man mal machen, so einen Druck auszuüben auf den Trainer und auf die Mannschaft, weil man muss sagen, mit diesen Aussagen hat Minzlaff der Mannschaft keinen Gefallen getan, dem Trainer keinen Gefallen getan und dieser Schuss ist in meinen Augen kommunikativ komplett in die falsche Richtung gegangen.
Ich glaube, muss es schon erlaubt sein, glaube ich, gewisse Ansprüche zu formulieren. Er hat ja gesagt, Minzlaff, wir waren nie da, wenn man da sein hätte können bei Bayern. Man hat gesehen, bei Leverkusen, es geht, Dortmund war schon nah dran und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Minzlaff mit der Arbeit von Rose jetzt nicht hundertprozentig zufrieden ist. Und das Pech von Rose momentan ist natürlich, dass mit Roger Schmidt, du hast es angesprochen, ist jetzt ein Trainer auf dem Markt, der genau für diesen RB-Fußball steht. Also das schwingt natürlich mit, dass da so ein Schattenmann da ist, der natürlich sofort da wieder das machen könnte für das, was RB eigentlich hin will.
Und du musst doch diesen Anspruch haben, wenn du schon Pokalsieger geworden bist. Wenn du jetzt eine Phase hast, womöglich Dortmund und vielleicht Bayern im Umbruch etwas schwächelt, dann ist es doch völlig legitim, solche Ansprüche zu formulieren. Ich finde es völlig richtig.
Ja, intern bin ich total bei dir. Aber also ich glaube, dass sowas in der Öffentlichkeit noch bewusster gewählt werden muss. Ich weiß nicht, Felix, vielleicht sagst du auch noch was aus der Trainersicht. Wenn du so ein Interview hören würdest von deinem Oberoberchef, ist das hilfreich für die Spieler? Ist das hilfreich für dich in so einer Rolle?
Ja, also wenn ich den Oliver Minzlaff als Chef hätte, dann müsste er das gar nicht sagen. Weil das sage ich meinen Spielern schon.
Aber also den Spielern.
Anspruch,
genau.
Ja, klar,
genau.
Den Anspruch, gewinnen zu wollen, den Anspruch, was erreichen, Titel erreichen zu wollen. Also wir können nie jetzt vor einer Stunde sagen wir, oh, Dortmund hat keinen Anspruch und ist zu wenig. Ja, und dann wollen wir uns beschweren, wenn jetzt jemand mal Ansprüche ja. anmeldet und sagt, du, wir wollten eigentlich so irgendwann auch mal in der Bundesliga. Ne? Also wenn, wie gesagt, das hat er ja auch gut ausgedrückt, hat gesagt, so, wenn der FC Bayern mal schwächelt, das ist
müssen
ja
nicht wir jedes, da sein.
Dann müssen wir da sein. Und das ist, glaube ich, genau der richtige Anspruch, auch für RB Leipzig.
Wer, das ist ja vorhin mal von dir so ein bisschen angesprochen worden, Marcel Schäfer hat sich gestern sehr deutlich an die Seite von Marco Rose gestellt, aber ist Marcel Schäfer der Mann, der das letztlich entscheidet? Ich glaube, wir sind uns alle einig, das wird eher in Fuschel, weiß ich nicht, auf der Ebene Gomez, Minzlaff und dann irgendwann Jürgen Klopp entschieden. Muss man eigentlich diese Entscheidung, gehen wir weiter mit Marco Rose, treffen, bevor Jürgen Klopp anfängt? Oder wie siehst du das? Ja, glaub, wenn das dann seine erste Aufgabe wäre, da irgendwie Trainer... Eben,
also im Moment ist er ja nicht für Red Bull tätig.
Ne? Noch nicht, nee, nee, 1.
So,
Januar, ja.
So, deswegen ne, hat er mit der Entscheidung, denke ich mal, im Moment...
Noch nichts zu tun.
Nichts nee, zu tun.
Ja, aber wenn das dann, wenn man es sozusagen so lange rauszögert, dass es dann im Januar entschieden werden muss, dann ja, ist also das seine
glaube,
erste Geschichte.
Ich glaube, dass bei diesem Gehalt schon erlaubt ist, dass man Klopp auch jetzt schon mal im Urlaub stört und anrufen darf.
Möglicherweise, ja.
Weil wir sollten jetzt die Rolle von Jürgen Klopp auch nicht überbewerten und auch nicht falsch interpretieren. Ja. Also er wird nicht ins Tagesgeschäft eingreifen und er wird nicht irgendwo vielleicht Marco Rose, den er aus Mainzer Zeiten kennt, jetzt irgendwie die Stange halten. Das ist überhaupt nicht seine Aufgabe und er tut gut daran, wenn er es auch nicht macht.
Aber seine Aufgabe ist, eine Expertise abzugeben und wenn er eine Entwicklung sieht, dann wird er sicherlich darauf hinweisen.
Ja, und wenn du so eine große Persönlichkeit im Fußball hast, die da eben dann sitzt auf diesem Job, dann kannst du ja auch nicht immer sagen, aber der hat damit gar nichts zu tun. Das geht ja auch nicht. Also
doch,
deswegen
schon.
Ja, also weil das glaube ich nicht, dass dann ist er ja wirklich nur so ein Außenminister,
der irgendwelche Marketing. Wir reden ja von einem globalen Konzern, der global vernetzt ist. Und Jürgen Klopp soll Türen öffnen, soll sein Netzwerk aktivieren und hat völlig andere Aufgaben. Und ich finde es auch völlig richtig, jetzt hier nicht Jürgen Klopp mit reinzuziehen in eine tagesaktuelle Entscheidung. Und da ist er auch noch befangen, er kennt Marco Rose aus Mainzer Zeiten ganz gut und fände es wichtig für Jürgen Klopp auch in Zukunft für seine Rolle hier jetzt nicht schon aktiv zu werden.
Stefan, diese ganze, was wir haben es ja gerade mitgekriegt, Rufen Schröder geht jetzt nach Salzburg, diese Unruhe, die da so ein bisschen herrscht, die zumindest bei mir rüberkommt, glaubst du nicht, dass sich das auch auswirkt auf die Mannschaft gerade? Also auch Marco Rose sagt, wir haben so viele Baustellen, wir sind in einer Situation, wo wir momentan nicht in der Lage sind, in der Bundesliga Punkte zu holen. Das ist ja irre, wie negativ er das eigentlich sieht,
die sollte Situation sich, intern. Sollte sich eigentlich nicht auswirken auf die Mannschaft, weil die Spieler haben eine Aufgabe, zu trainieren und die Spiele irgendwie versuchen, erfolgreich zu spielen. So, wir haben ja gerade hier von Ansprüche geredet. Diese Ansprüche stellst du ja in der Regel vor der Saison. So. Dann gehst du davon aus, dass dein Kader verletzungsfrei bleibt. Also du musst eine Saison mehr oder weniger mit deinen Top-Spielern auch durchspielen. Das hat Dortmund nicht geschafft, viele Verletzungssorgen. Und das ist sehr wohl ein Faktor von einigen anderen noch. Und RB Leipzig hat genau dasselbe Problem. Du hast den besten Saisonstart, alle waren an Bord, alle waren mehr oder weniger bei 100%. Bester Saisonstart der Vereinsgeschichte. Hm. So, dann brechen dir Stützen weg und das kannst du dann nicht mehr kompensieren. Ich wiederhole mich, mit Xavi Simons ist ein Unterschiedsspieler, der Openda auch besser gemacht hat oder die im Verbund herausragend performt hat. So, jetzt bricht einer weg und schon hast du ein Problem in der Offensive. Paulsen hast du nicht als Backup verletzt. Und bei Bayern München wird es jetzt spannend zu sehen mit Harry Kane, wenn er bis zum Dezember hin nicht dabei sein sollte, ob Bayern München das kompensieren kann, das bezweifle ich auch. Also
Es ist keine Entschuldigung, nicht falsch verstehen, aber es ist mit Sicherheit ein entscheidender Faktor für diese Teams mit diesen Ansprüchen. Das geht nur, wenn du alle dabei hast, die entscheidenden Spieler bei 100%.
Nein, aber so kann ich eine Mannschaft nicht zusammenstellen vor der Saison. Also ich kann, nein, so kann ich keine Mannschaft zusammenstellen. Ich kann mich nie dazu hergeben, einen Verein zu führen und einen Spieler zu haben, der unersetzlich ist. Wo komme ich da hin? Gerade halt, wenn so einer dann nicht spielen kann oder nicht spielen will, muss er gar nicht von Können reden, ne? Vielleicht will er auch nicht, ja, dann wäre ich ja aufgeschmissen. Also so darf ich meinen Kader nie zusammenstellen. Ich muss schon in der Lage sein, auch mal gibt es Verletzungsphasen, und dann muss ich schon mal in der Lage sein, eine Verletzung auch von einem wichtigen Spieler so zu kompensieren, dass ich nicht gleich jedes Spiel verliere.
Aber wenn ich jetzt
vor allem nicht 1:5 zu Hause.
Wir machen das jetzt mal an der Personalie jetzt Harry Kane fest. Muskelfaserriss, leichter oder kleiner Muskelfaserriss. Machen wir das dann fest. Für ihn bräuchtest du eigentlich ein Backup. So, den musst du erstmal finden. Was kostet der Junge? Ist er überhaupt mit der Rolle als Backup einverstanden und so weiter? Also das ist ja jetzt auch nicht so einfach. So, und jetzt hast du Thomas Müller, der einspringen muss. Du kannst ja, wenn du einen Bundesligist aufbaust oder aufstellst für eine Bundesliga-Saison, kannst du ja nicht meine Top 11 haben. Und nochmal 11 hinten dran oder 15, die auch den Anspruch sollten sie schon haben zu spielen. Aber,
geht schon.
Ja, aber du wirst ja immer Unterschiede haben.
Ja, aber Stefan,
du Felix, kannst, aber du brauchst ja in einer Mannschaft, brauchst du doch dein Gerüst.
Ja.
Und wenn dir das Gerüst oder die Achse, wenn dir da 2 oder 3 wegbrechen, dann ist es schwer aufzufangen.
Das ist natürlich ein Erschwernis, ist gar keine Frage. Aber trotzdem kann ich nie in die Saison gehen und mit der Gewissheit, wenn mir der Spieler ausfällt, dann gewinne ich nicht mehr. Also so kann ich einen Kader nicht.
Nein, aber wenn es jetzt 8 sind an der Zahl, dann ist das schon eine Baustelle.
Das muss man einfach sagen. Bayern muss man sagen, dass es schon immer der Anspruch war, diese Position doppelt besetzt zu haben. Jetzt hast du in dieser Mannschaft.
Aber du wirst immer einen Qualitätsunterschied haben.
Das ist ja
aber
klar.
Du hast jetzt bei Bayern München rechts jemanden, der kein Rechtsverteidiger ist.
Aber
du hast einen Stürmer jetzt, der kein Stürmer ist. Also das
aber lass uns schon trotzdem bei Leipzig bleiben, weil ich hab jetzt mal heute Morgen noch mal die beiden Aufstellungen nebeneinander gelegt. Die Leipziger erste Elf und die Wolfsburger erste Elf. Und da hätte ich jetzt gesagt, die Qualität müsste reichen, um zu Hause irgendwie zumindest nicht 1:5 unterzugehen, oder?
Definitiv. Und deswegen ist es eine Erklärung, da gebe ich dir recht, aber es darf keine Ausrede sein, dass man Verletzte hat. Und wenn ich mir dann anschaue, wie man gegen Wolfsburg spielt zu Hause, die jetzt auch nicht bekannt dafür sind, ein Fußballfeuerwerk abzubrennen. Wenn man da nach 15 Minuten 3-0 hinten ist und ich glaube eine Zweikampfquote hat von ungefähr 35%, dann
gewonnene Zweikämpfe,
35%,
genau. das ist
da muss man sagen, also wenn man so einen Fußball spielt und dann natürlich auf der Tribüne das Ganze nicht mehr so viel Flügel verleiht, wie man sich das so wünscht im Red Bull-Konzern, dann wird es sehr eng für Marco Rose. Also da geht es schon um mehr als nur um dieses nackte Ergebnis, auch gegen Frankfurt am Mittwoch. Und deswegen glaube ich weiterhin daran, dass es in der Form, und da bin ich auch ganz nah bei Felix, wenn man wegen eines Offensivspielers so komplett seine Fußballphilosophie nicht mehr leben kann, da ist irgendwas schief gelaufen.
Es schwebt ja auch so ein bisschen dieser Kritik mit, dass Rose vielleicht ein bisschen, er hat das ja wirklich gut gemacht gestern, hat die Schuld auf sich genommen, aber dass er vielleicht auch zu nett ist zu den Spielern. Also was Herr Magath natürlich nie passieren hätte können.
Ja.
Aber
also was könnte ich schon.
Aber was du erkennst bei Leipzig in dieser Situation, ist ja das, was hinten dran ist, eben wahrscheinlich oder wahrscheinlich nicht reicht von der Qualität her, um mit oben dran zu bleiben. Das haben sie, glaube
oder
ich,
erkannt. Oder es stimmt einfach wirklich irgendwas nicht in der Truppe, weil das ist so, dass, also ich habe immer so das Gefühl, wenn jemand so untergeht, dann ist vielleicht irgendwas
die Zuschauer haben ja gestern auch ihren Unmut
sehr laut gepfiffen. Ja.
Ja, nach einer halben Stunde, wir wollen euch kämpfen sehen. Und man kann immer mal schlecht spielen, aber wenn man nicht kämpft, und das ist ja die Zweikampfquote, belegt es ja total, da muss man sagen, und das ist ein Punkt, da kann der Trainer, egal wer auf dem Platz steht, schon Einfluss
üben. Nee, absolut. Wir hören mal, was er gesagt hat, Marco Rose. Wir haben Ausschnitte aus diesem O-Ton ja schon gehört vorhin in dem Beitrag, aber jetzt nochmal in Gänze seine wichtigste Aussage nach dieser Niederlage.
Die Höhe des Sieges ist folgerichtig und wir, das müssen wir einfach konstatieren, haben im Moment zu viele Baustellen, um die Chance auf Punkte in der Bundesliga, in der Champions League zu haben. Jetzt haben wir wenig Zeit bis Mittwoch. die Baustellen zumindest kleiner werden zu lassen, abzuarbeiten, die Chance wieder zu erhöhen auf ein Erfolgserlebnis. Aber wir werden die Zeit maximal nutzen, bestmöglich nutzen und es am Mittwoch hier zu Hause dann versuchen, besser zu machen. Auch für unsere Fans natürlich.
Strahlt jetzt nicht so aus, als wenn man das auf die Mannschaft übertragen würde. Wir rocken da was gegen Frankfurt.
Hoffentlich erholt er sich bis morgen.
Die Formulierung war vielleicht ein bisschen unglücklich. Ja. Wir haben zu viele Baustellen, als dass wir Chancen haben, Punkte zu holen. Also das sollte Leipzig immer haben, Chancen, Punkte zu holen, auch zu Hause gegen Wolfsburg. Ja, sorry.
Nee, ich erinnere mich nur, letztes Jahr, glaube ich, gab es auch ein wichtiges Pokalspiel für Leipzig gegen Dortmund. Da sind sie gerade aus der Champions League geflogen, hochkant gegen Manchester City und haben dann 3-0 gegen Mainz 05 verloren. Das war auch so eine Situation, Viertelfinale DFB-Pokal. Und dann gab es diesen Sieg, wo Marco Rose, glaube ich, das ganze Feld entlang gesprintet ist. Und vielleicht ist dieses Pokalspiel tatsächlich so eine Art Awakening für Leipzig.
Vielleicht gibt es da einen Wendepunkt, keine Frage. Wir schauen gleich ins Spiel, sprechen auch nochmal über den FC Bayern München, über Jo Kimmich, der jetzt den roten Teppich ausgerollt kriegt von Max Eberl. Er soll das Gesicht des Vereins werden und sich möglichst bald für eine Verlängerung beim FC Bayern entscheiden. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlberg Doppelpass. Bis gleich. In München, die Geschenke der Vorweihnachtszeit liegen da schon bereit. Ist, glaube ich, aber leider nur eine Dekoration. Hajo von Hadl und Band. Und wir sind beim Stahlberg Doppelpass und bei RB Leipzig. Wir haben die Situation ja versucht, schon so ein bisschen einzuordnen. Manchmal helfen ja, Katharina, auch einfach nur harte Zahlen. Und die sehen auch nicht gut aus.
Ja, hart ist das richtige Stichwort. Wir müssen trotzdem nochmal drauf schauen, auch wenn es vor allem für die RB-Fans ziemlich hart ist. Also wir haben vorhin schon kurz angerissen, es ist eine historische Negativserie, die durch die Wolfsburg-Niederlage jetzt fortgeführt wurde. Seit 6 Pflichtspielen hat man es nicht mehr geschafft zu gewinnen. Es war außerdem dieses 1:5 die höchste Heimniederlage in ihrer Bundesliga-Geschichte. Und das hier, das ist schon essentiell. Die Basics, die fehlen nämlich nur 35% gewonnene Zweikämpfe. Ja, und dann haben wir nochmal diese 5 Champions-League-Spiele aufgeführt hier, die dann auch jeweils in Niederlagen geendet sind. Wir haben nochmal die Gegner aufgeschrieben. Atletico, Juve, Liverpool, Celtic, Glasgow und Inter Mailand. Also da kann man sich von dieser Titelchance verabschieden. Im Meisterschaftsrennen läuft es auch nicht, so wie sieht es jetzt im DFB-Pokal aus, wenn es dann gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch geht. Da wäre zumindest noch die Chance da, aber die Frage ist eben, wie haben sie sich dann bis dahin erholt von dieser Niederlage am Wochenende?
Ja, und wir schauen jetzt mal auf die Tore, auch vielleicht mit dem Hintergedanken, okay, wie können sie es besser machen im Pokal? Stefan, natürlich war das ein denkbar schlechter Start für Leipzig, weil das ein toller Angriff von Wolfsburg auch ist, ne?
Das ist ein super Angriff. Also das Tor schießen sie auch gegen Bayern oder gegen Leverkusen. Das haben sie herausragend rausgespielt. Mit viel Fantasie auch, er steckt den Ball jetzt durch, das kannst du denn auch zum Teil nicht verteidigen, das muss man sagen, war ganz, ganz früh im Spiel, dann musst du dich erstmal schütteln, so, und dann kriegst du aber direkt das Zweite, was abgefälscht ist, das macht die Sache dann kompliziert, dann denkst du nach, kriegst dann sofort das Dritte, im Fußball denkst du dann als Spieler, wow, also wie kriegen wir Anstoß das jetzt gedreht?
Und dann dauert's 15 Sekunden, ich glaube 15,5 Sekunden, ist der Ball schon wieder drin.
Genau, hier natürlich ein Katastrophenfehler, ja, logischerweise. Und dann geht es direkt in die andere Richtung.
Das zeigt doch, dass diese rote Mannschaft von Beginn an gar nicht da war.
Das zeigt doch diese Szene. Auch der Anstoß, wo er sich erstmal die eigene Achse dreht, keine Anspielstation und schiebt ihn dann nach hinten.
Ja, ich glaube, sie wollten da sein, aber sie haben es einfach nicht hinbekommen. Also man sieht ja auch beim ersten Tor, die krätschen schon eben nur an der falschen Stelle, zu spät. Das ist auch bedingt durch diese Situation, dieser Druck. Und ich meine, dann kriegst du so ein Tor. Klar, du hast vorher diesen Abspielfehler, aber letztlich merkst du der Mannschaft an, dass sie verunsichert ist. Und das ist der Hauptpunkt, glaube ich, für Marco Rose auch, der das jetzt übertragen muss, diese Sicherheit wieder und dieser hoffnungsvolle Gedanke, dass wir es schaffen.
Ja, aber jetzt musst du die Führungsspieler ziehen. Ein Orban, ein Kampel, Baumgartner. Ja. Die müssen jetzt vorangehen, was eine Katastrophenstatistik ist. Von allen, die wir gerade gesehen haben, sage ich, sind natürlich die Zweikämpfe. Aber das muss dann auch aus der Mannschaft kommen, zu sagen, auch wenn wir das Spiel nicht mehr drehen können, müssen wir dem Gegner aber wehtun. Hm. Und das kommt ja dann auch an bei dem Publikum. Wenn du das nicht tust,
dann kriegst du zurecht.
Dritte Tor in der 16. Minute, weil du Kampel angesprochen hast, kannst auch nochmal auf sein Zweikampfverhalten da auch nochmal schauen, bei diesem Angriff von Wolfsburg.
Ja, ist ja kein Zweikampfverhalten. Eben. Also den Ball kannst du ja jetzt hier verteidigen.
Die spielen ja weg. Spielen.
Ja. Also da musst du schon bereit sein, auch diese Szene wirklich kaputt zu machen mit allem, was ich habe. Und das tun sie nicht. Und deswegen kriegt Gulaschi den durch die Hosenträger. Das sind schon Fehler und auch persönliche Fehler. Ne, das kannst du verteidigen, gehst mit der Brust hin, wie auch immer. Und hast den Ball eigentlich am Fuß. Aber also, dann musst du reagieren, dann musst du in die Zweikämpfe rein. Dann musst du böse spielen, musst du fies spielen. Und wenn du das nicht tust, dann kriegst du zu Recht Pfiffe von den eigenen Fans.
Und die waren da schon laut, die waren zur Pause laut, am Ende des Spiels laut. Wir gucken noch auf die restlichen Tore von Wolfsburg, das war das dritte. Das vierte dann in der zweiten Hälfte, in der 64. Minute. Ja, es passt dann alles, ne? Dann köpft er dem anderen noch auf den Kopf und irgendwie ist dann das Ding drin. Aber es ist so eine absolute Negativspirale, die sich in diesem Spiel dann ja fortgesetzt hat bei RB. Ne?
Ja, und jetzt sind, wie gesagt, auch die Führungsspieler gefordert. Natürlich der Trainer mit der Ansprache, aber im Endeffekt brauchst du jetzt nicht mehr großartig trainieren im Hinblick auf das Pokalspiel gegen Frankfurt, sondern du musst die Spieler an der Ehre packen und sagen, wir müssen das Fußball-ABC wieder ein- oder beherrschen mit Zweikämpfen, mit Aggressivität und einfachem Fußball. Und dann werden sie, glaube ich, auch wieder in die Erfolgsspur kommen.
Wie kann Marco Rose diesen Turnaround mit seiner Mannschaft hinbringen? So wie Stefan das sagt, an die Ehre appellieren? Oder was sind Maßnahmen, die in so einem Abwärtstrend funktionieren können?
Es gibt ja keine Rezepte, die man einfach aus der Schachtel holt und dann hinlegt. Das Ganze ist ja eine Entwicklung. Ist ja nicht so, dass es gestern ein einmaliges Ereignis war, sondern es hat sich entwickelt und die Mannschaft macht halt, ne, so wie sie gestern aufgetreten ist, einen blutleeren Eindruck. Also, da war ja gar nichts. Also,
ja, wie kriegt man wieder Puls?
Da kannst du überall ansetzen, er musste überall ansetzen, ja.
Auf jeden Fall nicht mit so einer Pressekonferenz. Also ich glaube, da muss man schon mal die Spieler ein bisschen in die Pflicht nehmen, ein bisschen härter anpacken. Das ist ja das, was Uli Hoeneß ja immer gerne gemacht hat, ein bisschen antizyklisch. Aber er gibt ja jetzt schon wieder, wenn er sagt, wir haben so viele Baustellen und auch wie er sagt, laute Entschuldigung für die Mannschaft, dass er sagt,
sind zu viele Alibis.
Ja, zu viele Alibis für die Mannschaft.
Aber ich finde es spannend, was Felix sagt, ein Ergebnis einer möglichen Entwicklung. Und vielleicht haben wir auch das alles so ein bisschen überschätzt. Ne? Also wir haben erste Anzeichen, gab es schon. Also wir haben ein Spiel gegen Juve gehabt, zu Hause in der Champions League. Du führst und bist ein Mann mehr und verlierst das Spiel. Ne? Es gab sehr enttäuschende Leistungen auch zu Hause gegen Gladbach 0-0. Also vielleicht haben wir auch die Mannschaft ein Stück weit überschätzt. Vielleicht hat es auch Marco Rose getan und hat da womöglich erste Anzeichen nicht gesehen. Dann kommen noch Verletzte dazu. Und dann ist man in der Situation jetzt und wenn man von einer Entwicklung spricht, Oliver Minzlaff will eine sehen, jetzt sehen wir gerade gar keine, eher eine Tendenz zur Rückentwicklung. Und deswegen nochmal, es wird gar nicht so darauf ankommen, ob man jetzt gegen Frankfurt gewinnt oder weiterkommt. Es geht darum, ob Marco Rose es schafft, wieder zu diesem Fußball zurückzufinden, den also RB Leipzig auch auszeichnet.
Das heißt im Umkehrschluss, du bist der Meinung, das ist noch offen, ob Marco Rose den Weg weitergehen darf?
Am Ende geht es natürlich um Ergebnisse, aber nochmal, wenn Marco Rose es schafft, wieder zu diesem Spiel zurückzufinden, das man sich wünscht in diesem Konzern RB Leipzig, RB Red Bull, und da geht es sehr viel um Dynamik, um Offensivspektakel und das liefern sie gerade nicht. Ja. Wenn er das schafft, ich glaube nur, ich habe das Gefühl, dass er in der kurzen Zeit jetzt bis Frankfurt es nicht mehr lösen kann.
Warte, ganz kurz.
Aber ich glaube, er muss zahlen.
Warte, ja, das wollte ich nämlich auch. Und der Ivo ist ein Profi, der hat gemerkt, wir haben zu wenig Geld eingenommen bisher. Im Endeffekt geht es um Ergebnisse. Und das ist eindeutig 3 Euro wert. Ich bin froh, dass endlich was bei uns im Schweinchen gelandet ist. Aber wolltest du inhaltlich auch noch
Nein, ich wollte nur sagen, dass er zahlen
wird. unser Kassenwart. Ja,
nee, ich wollte nur noch sagen, das wird nicht der Anspruch sein, dass du in diesen 3 Tagen auf dieses Level vielleicht kommst. Ich glaube, es geht mehr darum, was Effe gesagt hat, diese Basics, von denen du gesprochen hast. Also es kann nicht sein, dass deine Führungsspieler
mit so einer Haltung auf dem Platz sind. Also du musst wirklich in jeder Situation spüren, ich will den Ball zu 100% haben. Und das, wenn wir diese Tore gesehen haben, haben wir einfach gesehen, das war nicht der Fall. Und dahin musst du diese Führungsspieler wieder kriegen. Und das sind, glaube ich, Basics, also dieser 100%ige Einsatz. Und wenn das die Zuschauer spüren, dass das da ist, dann pfeifen die auch nicht.
Genau. Und das, was du ja gerade gesagt hast, wieder zurück zu dem schönen, spektakulären Fußball, darum geht es gar nicht für RB bis zum Dezember, bis zum letzten Spiel, sondern rein nur um die Ergebnisse, um nichts
anderes. Was ist denn deine Meinung? Glaubst du, der Weg geht weiter mit Marco Rose?
Also was ich gehört habe, glaube ich, versuchen sie es jetzt schon bis in den Winter hinein jetzt mal zu retten und zu analysieren, egal wenn sie dann anrufen und sich das anschauen, aber wird natürlich schon schwierig. Ich glaube, wenn die jetzt sind, ausscheiden und die Leistung ähnlich ist wie jetzt, dann wird es nicht mehr aufzuhalten sein. Die Entwicklung geht nach unten. Die haben noch ein sehr, sehr schweres Spiel vor Weihnachten gegen Bayern in München. Also
ja, sie haben jetzt also Frankfurt Pokal, dann in Kiel, dann gegen Aston Villa, gegen Frankfurt nochmal zu Hause und dann in München. Also einfach.
Und ich glaube auch, die Champions League hängt ihnen sehr an. Das waren natürlich auch schwere Gegner, aber gegen Celtic musst du eigentlich den Anspruch haben zu gewinnen. Und ich glaube, das wird sich nochmal sehr auswirken. In der Tabelle geht es ja, wie es ausschaut, aber das ist einfach zu wenig und das ist auch nicht der Anspruch von Leipzig. Und deshalb
und das ist für RB, also für Red Bull, für den Mutterkonzern auch bitter, wenn man diese ewig lange Tabelle in der Champions League ganz nach unten scrollt, dann kommen da...
Ganz Europa schaut da drauf.
Genau, da ist Salzburg und Leipzig.
Wer Red Bull kennt, die wollen nur Winner. Auch in anderen Sportarten gibt es nur auf dem Helm Red Bull, wenn es ein Sieger ist. Und das, glaube ich, werden sie sich da nicht bieten lassen.
Aber wir haben ja auch in unserer Frage der Woche dieses Thema aufgemacht, kann der Weg mit Marco Rose weitergehen oder nicht? Bin gespannt, was Sie uns gesagt haben am Dopafon.
Ich denke, dass das Spiel am Mittwoch im Pokal gegen Eintracht Frankfurt abgewertet werden muss und dass nach dem Spiel, wenn die Eintracht in Leipzig gewonnen hat, der Marco Rose nicht mehr Trainer in Leipzig sein wird.
Ich bin nicht der Meinung, dass RB Leipzig Marco Rose entlassen sollte. Das ist so ein solider Trainer, der wirklich Fachkenntnis hat und vor allen Dingen Ruhe hat. Man soll diese ständige Hektik-Trainerentlassung endlich einmal beiseite legen.
Falls Leipzig am Mittwoch gegen Eintracht Frankfurt ausscheiden soll im DFB-Pokal, wird er nicht mehr zu halten sein. Dann ist der Pokal weg, Champions League läuft sowieso nicht und das wird ihn leider dann treffen.
Soweit also Ihre Aussagen am Dopafon. Vielen Dank für die Beteiligung. Wir machen ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner. Wie gesagt, da geht es um dieses große Spiel in der Premier League, Liverpool gegen City. Und danach machen wir weiter hier mit Jo Kimmich und seiner Zukunft beim FC Bayern. Oder vielleicht doch woanders. Das nach diesen 89 Sekunden. Bis gleich. Zurück zum Stahlwerk-Doppelpass mit unserer Runde heute. Und ich habe es Ihnen gesagt, wir sprechen über Jo Kimmich. Der hat ja beim FC Bayern in den letzten Jahren nicht nur leichte Zeiten gehabt. In der Corona-Zeit war so das Symbol der Ungeimpften und später dann immer verschoben worden auf dem Feld. Jetzt hat einen ganz anderen Status. Max Eberl hat ihm sozusagen den roten Teppich ausgeholt. Er muss nur noch Ja sagen. Jo Kimmich und seine Zukunft beim FC Bayern. Norman Soleder.
Eine unverzichtbare Führungsfigur, die für Erfolg und Titel steht. So sah sich Joshua Kimmich schon immer beim FC Bayern. Und so sieht ihn seit einiger Zeit auch Sportvorstand Max Eberl.
Joshua hat gezeigt, gerade im Mittelfeld wieder, was für eine Qualität er hat. Ich glaube, er kommt wieder auf das Level, wo er schon mal war, wo einer der besten Mittelfeldspieler der Welt war.
So einen Mann will der FC Bayern natürlich unbedingt halten. Das unterstrich Eberl schon vor Wochen im Doppelpass.
Hör zu, Josh, das sehen wir mit dir. Wir wollen, Thomas und Manu werden irgendwann ihre Karriere beenden. Es ist absehbar, ob es dann im nächsten Sommer oder übernächsten Sommer, was auch immer. Also es ist absehbar. Und Josh soll, der ist Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Josh soll das Gesicht zusammen mit Jamal, zusammen mit anderen Spielern von Bayern München werden. Deswegen die Verlängerung für uns ein großes Thema.
Doch das große Thema ist noch längst nicht in trockenen Tüchern. Kimmich lässt sich weiter bitten, denn es ist noch gar nicht lange her, da fehlte die Wertschätzung der Bayern. Bei Thomas Tuchel war Kimmich eine Zeit lang nicht mal mehr Stammspieler.
Es gab auch Themen, wo er unzufrieden war. Ich sag mal, diese ganze Corona-Geschichte, wie er da begleitet wurde, hat ihm nicht so gefallen. Dann dieses auf Rechtsverteidiger schieben.
und auch Eberls kritische Äußerungen in der Rückrunde dürften Kimmich eher missfallen haben. Klar könnte man sich auch für den Verein committen, wo man schon lange spielt.
Ich sag nicht, dass wir alles richtig gemacht haben. Ich sag auch nicht, dass jede Äußerung von mir immer hundertprozentig richtig war. Die Äußerung hätte ich mir sparen können. Ich bin weit davon entfernt, frei von Fehlern zu sein.
Doch Eberl ist lernfähig und bietet Kimmich jetzt nicht nur einen neuen Vertrag, sondern mittelfristig auch die Kapitänsbinde an. Und darüber soll er jetzt mal nachdenken.
Da kann man auch mal wirklich 2, 3 Nächte mal drüber schlafen, weil es ja wirklich tolle Entscheidungsmöglichkeiten sind, die er hat.
Oder auch länger, denn der Umworbene genießt derzeit, hält sich bedeckt und hat ja vielleicht auch eine attraktive Anfrage aus Barcelona. Kimmich könnte die Bayern also durchaus noch eine Weile zappeln lassen. Unangenehm für die Bosse, denn ausgerechnet Kimmich und Musiala, also die unverzichtbaren Wunsch-Bayern-Gesichter der Zukunft, haben beide noch nicht verlängert. Wenn sie es noch tun, ist alles gut. Wenn nicht, dann hat Bayern ein Problem und Max Eberl sogar ein großes.
Felix, wie wichtig ist eine Vertragsverlängerung mit Jo Kimmich für den FC Bayern aus Ihrer Sicht?
Na gut, ich wundere mich über die Wendung bei Kimmich, der vor 2 Jahren auf einmal überhaupt nichts mehr konnte und jetzt ist er wieder die Führungsfigur. Also es ist ein wichtiger Spieler, war das immer für den FC Bayern und er kann natürlich eine gute Rolle spielen, wenn ihm die vom Verein, sprich von Trainer und Management gegeben wird. Und dann wäre es natürlich wichtig für den FC Bayern, so eine Personalie eben auch weiter zu behalten. Diese Kontinuität, die es halt braucht, um eben auch längerfristig erfolgreich zu sein, haben wir so langsam verloren. Wenn ich Borussia Dortmund als Beispiel nehme, die halt immer wieder beste Spieler verkaufen, ja, so werde ich nur ganz schwer nach oben kommen. Ich glaube sogar, so werde ich gar nicht nach oben kommen. Und insofern ist die Idee ja jetzt die richtige, mit den beiden möglichst zügig zu verlängern. Und es wäre für den FC Bayern gut, wenn die beiden das auch täten. Ob es jetzt unbedingt jetzt für die Saison richtig ist, bin ich mir nicht sicher, weil Kimmich spielt ja gut und solange er in diesem Zustand ist und sag mal, irgendwo was zeigen will, na, dann profitiert der FC Bayern ja davon.
Wie weit ist man denn? Also Jo Kimmich ist ja ohne Berater unterwegs, macht das alles selbst, natürlich mit anwaltlicher Begleitung, aber ist man da kurz vor einer Einigung oder ist das alles noch relativ offen? Wie beobachtest du das?
Nee, ich habe Kimmich ja gestern noch gesprochen und da hat er schon gesagt, er wird sich erstmal gar nicht entscheiden. Winter erstmal abwarten, dann anschauen. Du hast es angesprochen, es ist natürlich eine sehr, sehr spezielle Situation. Er ist sein eigener Berater und das fehlt ihm natürlich jetzt. Und wenn jetzt er einen Berater hätte, der würde, glaube ich, jeden Tag da oben sitzen und sagen, Barcelona hat angerufen, City hat angerufen, wird da den Bad Guy für ihn spielen. Mhm. Und er ist sehr, sehr clever. Ich bin überzeugt, er möchte in München bleiben. Er hat ja hier ein Haus gebaut, 4 Kinder, das spielt bei ihm wirklich eine sehr, sehr große Rolle. Aber er hat auch gestern wieder betont, dieses Vertrauen, das ihm entzogen wurde. Und damit spielt er natürlich ein bisschen seine Karte aus. Er sagt, ich bin unzufrieden, damit die ein bisschen nervös werden, weil die große Frage ist natürlich mit dem Geld. Also sie haben in den ersten Gesprächen ganz klar vermittelt, dass er auf Geld verzichten muss. Also er ist ja bei geschätzten 20 Millionen Euro. Und deshalb muss man die Personalien Musiala und Kimmich ja auch gemeinsam sehen. Bayern würde natürlich gerne erst mit Kimmich verlängern, weil wenn man mit Musiala spricht, und wir sind uns alle einig, Musiala wird einen Top-Vertrag bekommen, wird vielleicht Bestverdiener werden bei Bayern und der als erster unterschreibt und dann geht man zum Kapitän der Zukunft und sagt, aber du musst verzichten, ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Konstellation und deshalb wird Kimmich momentan, die Zeit spielt für ihn, ab 1. Januar kann er mit jedem Verein offiziell telefonieren. Ich nehme nochmal Bezug, Max Eberl hat ja bei euch noch was gesagt, wie er da war, weil er gesagt hat, ja, er hat damals mit Paris gesprochen und verhandelt. Der durfte ja gar nicht damals verhandeln, der durfte nur verhandeln und das war ja nicht gesagt worden, die ganze Wahrheit, weil Bayern ihm nahegelegt hat, dass er ein Verkaufskandidat ist. Er hat gesagt, du, Paris hat angerufen, unterhalte dich mal mit denen. Das vergisst er so schnell auch nicht und er wollte damals auch nicht wechseln. Also der spielt jetzt die Karte aus und je länger er wartet, desto wahrscheinlicher ist, dass Bayern ihm das Geld dann auch zahlen muss.
Ich glaube einfach jetzt in dem Alter, wo er ist, ist es halt auch eine wichtige Entscheidung für ihn. Ne? Geht er nochmal ins Ausland zum großen ausländischen Club oder er wird wirklich...
Aber so viele größere als in FC Bayern gibt es ja nicht.
Ja, das sowieso. Trotzdem ist es natürlich, wird er sich da jetzt Zeit nehmen und es ist auch absolut verständlich. Und ich finde erstmal, für mich ist es, hört sich das gut an, wenn ein Spieler auch mal sagt, ich will mich um meine Dinge selbst kümmern. Also da irgendwie auch eine Transparenz haben, ich will darüber Bescheid wissen. Das finde ich erstmal gar nicht so schlecht. Und jetzt unabhängig von dem Gesicht und von der Einstellung, die er einfach hat und schon seit Jahren, fand ich auch gestern wieder in der zweiten Halbzeit, es gab eine Szene in der 75. Minute, da hat er wirklich eine Monstergrätsche gemacht, einen Gegenangriff der Dortmunder verhindert, im selben Moment einen langen Ball geschlagen auf links. Also der steht wirklich auch für eine Art des Fußballs, die mir persönlich gefällt und die auch dem FC Bayern gut tut. Und ich konnte noch nie verstehen, dass der
dass
Junge,
so der Mann, gesehen
ja, dass er so kritisch gesehen wird, weil es ein herausragender Fußballer ist.
Also gestern, haben wir ein paar Zahlen, die sehr eindrucksvoll sind. Er war am häufigsten am Ball mit 97 Ballaktionen, lief am meisten beim FC Bayern mit 12,5 Kilometer, war der zweikampfstärkste Spieler beim FC Bayern mit 77% gewonnener Zweikämpfe und über die gesamte Saison lief bisher kein Spieler mehr als Kimmich mit 146,5 Kilometern und war auch am häufigsten im Ball in der Liga mit über 1500 Ballaktionen. Also rein die Zahlen sind beeindruckend. Findest du denn, dass er, so wie das Felix ja auch gesagt hat, ein bisschen vielleicht zu Unrecht kritisch gesehen wurde und jetzt endlich wieder da ist, wo er ist? Oder hat er sich auch wieder verbessert? Ist er stärker, ist er wieder dominanter geworden als Spieler für den FC Bayern?
Also die Zahlen, die Statistik hat er ja, weil er wieder im zentralen Mittelfeld spielt. Ich glaube, ganz entscheidend war, dass Kompanie gesagt hat, ich hole dich weg, auch bei Bayern München zum Teil rechts, du bist mein zentraler Mittelfeldspieler. Und das ist die Position, wo er sich wohlfühlt. Wieder erstarkt ist er, aufgrund auch ein Stück weit seiner Erfahrung, aber auch dieses Vertrauen, was er eben spürt vom Trainerteam. Das sind zwei ganz entscheidende Faktoren. Dass er noch ein bisschen in der Vergangenheit ist mit seinen Gedanken, und da schreibe ich bei Bayern München, weil in der Vergangenheit ist mal was passiert. Ich glaube, für einen Spieler ist es entscheidend, was in der Gegenwart ist und was in der Zukunft sein wird. Ich glaube, das ist entscheidend für eine Unterschrift unter dem Vertrag. Du hast was gesagt mit der Familie zu 100%. Das ist ein ganz wichtiger Baustein auch immer für einen Spieler. Die ganze Familie fühlt sich wohl in München. Ja. Er ist hoch angesehen. Der Verein will unbedingt. Er wird der nächste Kapitän. Also was bitteschön spricht dagegen diesen Vertrag, auch wenn das eine Million oder zwei weniger sind, dann packst du ihn hinten ein Jahr drauf, dann kannst du es auch wieder, dann ist es dieselbe Summe. Also es wird mich schwer wundern. Er wird zu Weihnachten sich wirklich Gedanken machen und im Januar wird das spätestens im Februar eine Entscheidung geben und die wird pro Bayern München ausfallen.
Und weil Christian dieses Interview angesprochen hat, was du mit ihm geführt hast in der Mixzone, ein TV-Interview, das liegt uns auch vor, und dann wollen wir mal hören, wie ich finde, sehr aufgeräumt und klar Jo Kimmich seine Vertragssituation beim FC Bayern sieht.
Natürlich ist es für mich eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, die jetzt ansteht. Ich weiß, was ich hier beim FC Bayern München habe. Ich weiß, dass meine Familie sich sehr, sehr wohl fühlt. Trotzdem ist es schwierig für mich jetzt, ja, eine reflektierte Entscheidung zu treffen. Dadurch, dass so viele Spiele sind, ist man emotional immer alle drei Tage, fährt man hoch, dann wieder runter. Ich glaube, es ist ganz gut, dann im Winter das ganz große Bild zu sehen, zu schauen, was ist passiert. Ich habe es bei der PK schon gesagt, die Vergangenheit spielt natürlich eine Rolle. Viel, viel wichtiger für mich ist natürlich die Zukunft. Und ich glaube, ja, da sollte ich mir schon ein bisschen Zeit nehmen, um die richtige und eine gute Entscheidung zu treffen.
Ivo, wenn man das so hört, ich glaube, total verständlich, dass er das so sieht, ne? Dass er sich die Zeit auch nehmen darf.
Ja, also zum einen gefällt mir, wie er gereift ist in den letzten Jahren. Also sehr reflektiert, hat er auch selber angesprochen. Trotzdem würde ich es jetzt auch gar nicht überbewerten wollen. Ich habe das Gefühl, dass es schon der Beginn eines Pokerns ist, sich ein bisschen Zeit zu lassen, ein bisschen zappeln zu lassen und sich womöglich erst in der Winterpause angeblich offiziell zu entscheiden. Ich denke, dass er jetzt schon weiß, was er will.
Und?
Ich kann nicht in seinen Kopf.
Ach so, das weiß ich nicht.
Auf jeden Fall wird der Trainer auch eine Rolle spielen. Also man sieht ja auch diese Zahlen, die wir gerade gehört haben, die haben ja auch mit der Art des Fußballs zu tun, die Vincent Kompany spielen lässt.
Das ist für den Trainer ein zentraler Spieler,
ist ja eindeutig. Genau, und er wird ihm schon auch signalisieren, ne, dieser Fußball ist vor allen Dingen auch mit dir möglich. Ich meine, Kompany hat ja alle Ballbesitzzahlen, Passquoten von Pep Guardiola in den Schatten gestellt, also eine hohe Dominanz. Und da ist Jo Kimmich einfach ein wichtiger Spieler. Und er wird ihm natürlich auch den roten Teppich ausrollen. Und das ist, glaube ich, für einen Spieler auch nicht unwichtig.
Kompany war ja, muss man sagen, auch der Wendepunkt in dieser Beziehung. Also Max Eberl hatte sich ja wirklich kritisch noch in der Rückrunde geäußert. Als klar war, Kompany wird es, hat er gleich gesagt, er möchte ihn als Mittelfeldspieler. Dann kam auch ein bisschen die Wende im Club. Max Eberl hat sich bemüht. Und weil wir über Leistung gesprochen haben, gerade auf der Position, wenn ein Spieler das Vertrauen entzogen wird, Stefan hat es ja richtig gesagt, gerade ein Mittelfeld, der als Leader vorangehen soll, dann hat man gesehen, dann wird auch so ein Spieler, der wirklich auf Weltklasse-Niveau sein kann, unter Tuchel auf einmal nicht mehr gut genug für den FC Bayern. Und Stefan, ich erinnere mich bei dir, da hat Hitzfeld damals nach dem Champions-League-Sieg ein Interview gegeben des Süddeutschen, wo er dann auf einmal dich als Führungsspieler in Frage gestellt hat, der ist jetzt nicht mehr gesetzt. Und da hat man schon gemerkt, da wird sich was ändern und ein Jahr später warst du weg.
Habe ich nicht gelesen.
Aber Mittelfeld, ich glaube gerade da, wenn du
den
Rückhalt des Trainers hast.
Es ist doch logisch. Das kommen wir wieder zu der Achse, dass du da wirklich als Trainer auch den Jungs dieses Vertrauen, das spürt er ja jetzt, ne, durch Kompany. Und dadurch ist er auch wieder stärker geworden. Mhm. Aber Katharina hat, glaube ich, einen Gast an der Seite.
Ja, gleich. Du machst jetzt noch nicht Regie hier. Also Vorsicht, ja?
Ja, gut. Also, ich wollte nur kurz ergänzen. Immer
die Moderation übernimmst.
Ja, aber sie steht seit Regie. 5 Minuten da.
Sonst merkst du gar nichts, was um dich herum passiert, weil du so im Tunnel bist.
Und weißt du, wie ich Fußball gespielt habe?
So, ich habe alles gesehen. Damals, aber die Zeiten sind ja lang vorbei. Jetzt lass doch den Ivo kurz.
Ja, nur kurz, weil ich schon sehe, dass da ein FC Bayern-Fan steht. Also ja. Auch Josh Kimmich muss ein bisschen aufpassen, es dann auch am Ende nicht zu überreizen. Ne? Also pokern ja und auch vielleicht fordern, nur im Mittelfeld spielen zu wollen, das kann man alles machen, aber am Ende steht auch er nicht über dem Verein und sollte ein bisschen aufpassen, dass es nicht ausreizt.
Aber natürlich ist es natürlich eine Riesengefahr, der ist ablösefrei. Der FC Barcelona klopft mit Hansi Flick an, Ex-Trainer. Wir wissen alle, was passiert. Die sagen halt dann nicht, du kriegst 20 Millionen. Die sagen halt, du kriegst dann vielleicht nur 15, aber stellen ihm einen Scheck für Handgeld aus. Also Wertschätzung, ja, aber so ist das Geschäft. Und Wertschätzung ist bei den Spielern leider auch, wo stehe ich in der Gehaltstabelle in der Mannschaft. Und da geht es dann, glaube ich, gar nicht mehr so sehr, verdiene ich die ein oder andere Million weniger oder mehr, sondern dann schaue ich, stehe ich unter Leroy Sané, stehe ich über Musiala. Und wenn man sagt, du bist unser Kapitän, und Max Eberl hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht mit dieser Charme-Offensive, hat da auch ein bisschen Druck aufgebaut. Ich bin nämlich auch gleich gespannt, was der Fan dazu sagt.
Ja.
Natürlich, wenn du sagst, Du bist unser Kapitän. Und deshalb hat Kimmich da wirklich auch sehr geschickt geantwortet gestern. Er geht auf das Thema gar nicht ein, weil wenn man jetzt sagt, ich will das gar nicht, da wird er natürlich auch ein bisschen Gesicht
verlieren. Aber das ist auch völlig normal, dass er nicht auf das Thema eingeht, weil er hat wirklich zu tun, alle 3 Tage ein Spiel. Ja. Und wenn er jetzt sich mit diesen Dingen beschäftigen würde, ja, dann würden wir ja alle sagen,
hat... Die Regie sagt mir gerade, es ist ein Fan bereit, offensichtlich, bei Katharina Kleinfeld. Bitteschön.
Geduldig hier drüben. Wir sind sehr geduldig. Es ist nicht nur ein Fan übrigens, es sind gleich mehrere, die jetzt zu Wort kommen dürfen. Und das ist auch nochmal ein guter Moment, um Ihnen auch nochmal die Möglichkeit zu bieten, sich gerne durchzuklicken, wo wir überall vor Ort sind. Wenn Sie nämlich sagen, ja, ich habe auch Lust, ich will auch meine Meinung äußern, nicht nur als Bayern-Fan, vielleicht auch, egal welcher Fan Sie sind, von welchem Club, können Sie sich gerne einmal durchklicken. Wir sind deutschlandweit in zahlreichen Städten unterwegs. Also der Dopa on Tour ist vielleicht auch eine ganz gute Adresse. So, und jetzt, ich bin sehr, sehr froh, dass hier mehrere Gäste in der Runde hierüber den Ball spielen wollten, denn wir haben in der Tat ein paar Bayern-Fans, die wir zu Jo Kimmich befragen wollen, wie sie das sehen, ob es gerechtfertigt ist, beispielsweise, dass er zum Gesicht des FC Bayern München werden soll. Ich fange mal mit Lars an. Wie siehst du das? Ist das so?
Vielen Dank für das Wort, Herr Effenberg. ich finde es absolut richtig, dass die Verlängerung angestrebt wird, und ich kann es mir als Fan auch nur wünschen. Herr Kimmich hat gezeigt, dass ja er genau für das Spiel und den Einsatz steht, den man sich als Bayern-Fan wünscht, und das, glaube ich, auch für das Selbstverständnis des FC Bayern steht. Und ich denke da auch viel jetzt an die Entwicklung der zukünftigen Mittelfeldspieler, für die er, glaube ich, auch ganz wichtig sein kann. Wenn ich da an Pavlovic denke, der dann sieht, wie sich ein Kimmich in jedem Training in jeden Ball reinhaut, das ist, glaube ich, jemand, zu dem man wirklich aufschauen kann dann, und der dann sehr, sehr wichtig ist für die Zukunft.
Für die Zukunft. Vielen Dank, Lars. So, Carsten, wollen wir von dir noch wissen, wie weit sollte der FC Bayern München denn gehen, um ihn zu halten?
Also für mich sollte er um jeden Preis um ihn kämpfen tatsächlich, weil Kimmich ist für mich ein absoluter Führungsspieler. Ist jetzt, glaube ich, seit 10, 11 Jahren beim Verein, vorher aus Leipzig gekommen. Und er hat gezeigt, auch während der Phase, als Manuel Neuer eben nicht da war, dass er Führungsqualitäten hat, eine Mannschaft leiten kann. Wenn es ihm jetzt durch die Themen wegen Corona und sowas halt ein bisschen die Laune verschlagen hat, möchte ich sagen, dann möchte ich auch sagen, es gibt gute und schlechte Zeiten in einer Beziehung. Und
3 Euro, glaube ich, oder?
Und wenn es dem Kimmich dann wirklich nur um 2-3 Millionen geht, dann soll er doch zu Barcelona gehen.
Nur um 2-3 Millionen. Aber wir wissen, was du meinst. Vielen Dank, Carsten. Vielen Dank, Lars. Das waren auf jeden Fall Meinungen. Du willst noch was ergänzen? Sehr schnell.
Bei Barcelona ist es ja auch nicht so ganz sicher, ob man das Geld dann auch wirklich kriegt. Deswegen wäre ich da, glaube ich, als Spieler auch ein bisschen vorsichtig.
Die armen Spieler.
Nehmen wir noch mit. So, damit gehen wir den Ball zurück in die Runde. Ganz ohne Regieanweisung. Bitte
schön. Der eine kennt sich mit der Zahlungsmoral des FC Barcelona aus, der andere, kaum volljährig, weiß schon, wie das in Beziehungen so läuft. Also das sind schon unsere Fans hier. Toll. Gut, dass du das eingeführt hast, Stefan, dass die Jungs hier zu Wort kamen. War wie immer bereichernd. Ja, der HSV hat immer noch keinen neuen Trainer.
Haben die noch nicht angerufen?
Wir hätten hier einen. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Hinten in München am ersten Advent zum Stahlwerk Doppelpass. Ich habe gesagt, wir sprechen gleich über den HSV, die Trainersuche da, aber eins noch beim FC Bayern München. Was ist mit Manuel Neuer? Da hat ja Didi Hamann gesagt, das ist die Schwachstelle des FC Bayern. Wie siehst du das?
Ich glaube, das ist dann aber schon auf sehr, sehr hohem Niveau, die Schwachstelle. Also ich glaube, die meisten Clubs weltweit würden sich Manuel Neuer wünschen. Es war richtig, dass nach der Verletzung hat er mal so wirklich noch eine Phase gehabt, wo er auch ein bisschen unsicher war mit dem Fuß, mit dem Stellungsspiel. Aber er spielt natürlich eine herausragende Rolle auch in dem System von Kompanie. Man muss sagen, so anspruchsvoll, wie der momentan spielt, er hatte auch gestern ein paar Situationen, wo er sehr, sehr hoch verteidigt hat. Das ist schon eine Kunst und ist natürlich auch gefährlich. Aber ich glaube, Manuel Neuer, also der ist schon ein solider Rückhalt und ich denke, wird es auch nächstes Jahr noch sein.
Ja, also da deutest du was an, da sprechen wir gleich nochmal drüber, ob es eigentlich überhaupt eine Alternative gibt für den FC Bayern, mit Neuer zu verlängern. Ich meine, letztlich entscheidet er es wahrscheinlich selbst. Aber Katharina, du beobachtest das Ganze ja aus dem Blickwinkel weiße Weste. Auch da ist er in der Tabelle nicht so schlecht, ne?
Absolut. Also zumindest vor dem Spiel gestern gegen Dortmund hat er ja 7-mal in Folge den Kasten komplett sauber gehalten. Aber insgesamt gucken wir bei der weißen Weste Ende des Monats, beziehungsweise jetzt Anfang des neuen Monats, auf den vergangenen. Und da gab es 22 an der Zahl. Schöner Wohnen Polarweiß spendet da jeweils 50 Euro, macht 1.100 Euro, die da zusammenkommen. Und da können wir uns gerne mal das Ranking anschauen. Da ist Manuel Neuer jetzt nicht ganz vorne. Da haben wir Peter Gulaschi, der dieses Ranking mit 7 weißen Westen anführt. Aber relativ schnell sehen wir da eben unseren Manuel Neuer, also unseren, den von dem wir gerade hier gesprochen haben. Nicht, dass das jemand hier missinterpretiert, was ich da gerade gesagt habe. Und wir wollen uns dann auch nochmal von eben diesem Manuel Neuer eine Glanzparade von gestern anschauen. Also auch wenn es, wie gesagt, nicht geklappt hat, den Kasten komplett sauber zu halten, hatte er doch die eine oder andere Situation. Und die hier haben wir beispielsweise genommen in der 62. Spielminute, als Marcel Sabitzer das 2:0 für Borussia Dortmund hätte erzielen können. Und genau das hat eben Manuel Neuer hier verhindert und ist, so sehen wir es zumindest, nach wie vor ein großer Faktor beim FC Bayern München. Also insofern die Didi Hamann-Kritik, ja, die können wir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen diskutieren hier, wie das in der Runde gesehen wird.
Machen wir. Ich habe nur noch ein paar Zahlen. Manuel Neuer hat gestern sein 512. Bundesligaspiel bestritten und zog damit an Uli Stein vorbei auf Platz 10, ewigen Rekordliste, was die Torhüter angeht, also insgesamt in der Bundesliga. Und unter den Torhütern kamen bisher nur Eike Immel mit 500. 534 und Oliver Kahn mit 557 auf mehr Spielen. Und du hast Manuel Neuer gestern auch gefragt, ob dieser Rekord von Olli Kahn ein Ziel für ihn sei.
Für mich geht es halt darum, ob es weitergeht oder nicht. Da gehören viele Faktoren dazu und wie ich mich fühle, wie viel mir das Spaß macht, ob der Verein das auch möchte und dementsprechend ja, geht es nur darum.
Also nicht um irgendwelche Rekorde. Glaubst du denn, dass ihm das genug Spaß macht, um noch ein Jahr dran zu hängen?
Ja.
Was ist dein Gefühl?
Auf jeden Fall. Ich glaube, er darf auch nicht vergessen, dass der Verein in seiner schwierigsten Zeit, als er diesen Unfall hatte, eben auch zu ihm gehalten hat. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Und dass er wieder bei 100% ist. Also es gibt für mich in der Bundesliga und wahrscheinlich auch weltweit nach wie vor keinen besseren Torwart als Manuel Neuer. Von daher wird das absolut Sinn machen. Und zu der Kritik von Didi Hamann, mei Didi, keine Ahnung. Also manchmal bin ich auch sprachlos, was ja. Er sagt, der Junge.
Wenn wir jetzt bei Neuer bleiben, Ivo, wenn er jetzt sich doch entscheiden würde zu sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, die Luft ist raus, ich möchte aufhören nach Ende der Saison, hat dann der FC Bayern echt das Problem?
Also ich glaube, im heutigen modernen Fußball hat man genügend Zeit, ein halbes Jahr oder 3 Monate reichen da, um auf dem Markt tätig zu werden.
Bayern hat ja eigentlich schon vorgesorgt, muss man ja sagen. Also es gibt ja diese Klausel, dass man Nübel, wenn man es bis...
Ja, aber ist Nübel auf dem Niveau?
Er ist zumindest bei den Nationaltorhütern weit vorne. Aber ich glaube, für dieses Spiel, was der FC Bayern momentan spielt, da braucht es Manuel Neuer. Und ich kann mich an ein Zitat von einem Trainer erinnern, ich komme jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Der hat gesagt, wenn Neuer zum FC Bayern wechselt, werden sie in den nächsten 10 Jahre Meister. Und das ist dann eingetreten, Herr Magath. Wer war das?
Kann mich doch nicht so dran erinnern.
Ich kann mich auch nicht dran erinnern, aber ich glaube, es war Felix Magath.
Es soll ich gewesen sein. Manuel Neuer hat außergewöhnliche Fähigkeiten und wieder, er hat etwas, was du nie lernen kannst. Der ist immer im Bilde, was das Spiel betrifft. Der weiß immer die Situation, der kann die normalerweise hundertprozentig einschätzen. Wenn er nach einer so langen Verletzung dann auch mal ein paar Wochen braucht, da gleich da anzufangen und ihn in Frage zu stellen, halte ich für unsäglich.
Ja.
Wie gesagt, es gibt keinen, der so gut auch als Persönlichkeit halt hinten eine Mannschaft führt und eben auch den Mitspielern dieses Gefühl der Sicherheit gibt wie Manuel Neuer. Insofern, der kann noch 5 Jahre spielen.
Also ein klares Plädoyer von Felix Magath pro Manuel Neuer. Jetzt nochmal die Chance beim Gewinnspiel abzuräumen und gleich gibt es mehr aus dem Stahlwerk Doppelpass. Nochmal schnell reinspaziert zum Stahlwerk Doppelpass am 1. Advent. Eine letzte schnelle Runde mit Katharina. Du hast Spenden gesammelt.
Da ist richtig was zusammengekommen heute. Ja. Also wir fliegen einmal durch, wie immer. Und wollen natürlich denen ein bisschen Sendezeit geben, die hier heute gespendet haben. Carsten und Jarek Kuschka, der TSV Beratzhausen, Tobias und Markus, Dominik Manuel, Gasthaus zur Schleuse, Gaststätte zum Wilden Mann und Gaststätte zum Helf in Seligenstadt. Stefan Sterr von der Faultierrettung e.V. Ach. Tobias von Fanclub Grün-Weiß Schiefbahn, Mahmoud Dino Yusuf, alles Gute zum Geburtstag, lieber Mahmoud. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Von Bastian, liebe Grüße an Schiefbahn und Odenkirchen, Hilde und Günther Hackel, der TSC Zeusleben, Ingrid, Manfred und Brunski, Alpenfreunde und Kuhles und Sprödel, Niki und Flo, nach Wefel Linkshofen, Robert, Jogi, Gerhard, Peter und Sepp an den Leicht... Ja. Leicht Leclan, also ich bin mir nicht ganz sicher, tut mir leid dafür. Renick und Opa aus Hörstel und da ist richtig viel zusammengekommen, 755 Euro
wow.
Und auch
den Tusprin bitte noch.
Der Tusprin hat eben gerade kurzfristig gespendet. So, also vielen Dank dafür. So, dann hatten wir eigentlich noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Flo, ich glaube, Felix Magath hat Sie aber gerade gesehen, es ging um den HSV. Wer soll denn nun HSV-Trainer werden? Da wollten wir auch von Ihnen wissen, was Sie sagen. Auf YouTube eine kurze Umfrage gestartet und da kam Folgendes bei raus. Die User wünschen sich zu 50% Felix Magath.
Überraschung, Überraschung. Aber Felix, ich gehe davon aus, der HSV hat mal wieder nicht angefragt.
Ich gehe auch davon aus, dass jetzt kaum ein Unverantwortlicher die Sendung sieht.
Ein Unverantwortlicher?
Ja, ja.
Die spielen jetzt gleich. Das Spiel läuft schon in, ja, Karlsruhe. Ja, was glaubt ihr, läuft das auf Labbadia raus dann, oder was?
Ja, was wir so hören, ist es wahrscheinlich die dritte Amtszeit von Labbadia, dem man das zutraut. Ich finde auch ein bisschen schade, dass man sich mit Felix Magath nicht beschäftigt. Das wäre ein sehr, sehr mutiger Ansatz gewesen, weil er das gesamtheitlich sehen würde. Er ist ja dann nicht nur Trainer, er ist ja dann eigentlich alles. Aber ich glaube, dass es so eine große Lösung wirklich brauchen würde für den HSV, weil nur mit einem Trainer wird man das alles nicht reparieren können.
Das ist wohl richtig. Wir hören auch, dass beim 1. FC Köln Christian Keller verlängert hat, Sportvorstand, also ein weiterer Traditionsverein in der zweiten Liga, hat da zumindest Kontinuität. Ob das dann zum Aufstieg führt, werden wir sehen. Und wo wir Felix Magath in Zukunft sehen, an der Seitenlinie oder halt immer wieder gerne hier in dem roten Stuhl bei uns, werden wir abwarten. Ich bedanke mich bei der Runde für den heutigen Tag, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß im Programm bei Sport 1. Geht weiter mit Bundesliga pur, unter anderem natürlich Dortmund gegen Bayern. Nächsten Sonntag wieder ein Stahlwerk-Doppelpass. Dann ist Roland Wirkus bei uns von Borussia Mönchengladbach. Also lohnt sich auch da wieder reinzuschauen. Tschüss, schönen Sonntag noch. Danke euch. Machen Sie es gut. Bis kommende Woche.